hinter uns verbrennen. Narzissen und Kakteen.
Ja, hier sind wir wieder, Element of Crime mit dem Podcast Narzissen und Kakteen. Dies ist Folge 17. Wir haben ja gesagt, auch wenn wir die meisten unserer Platten schon behandelt haben im Podcast, haben wir das noch erweitert. Wir haben Nummer 16 gemacht über unseren Freund und alten Bandkumpan David Young, der ja nun leider gestorben ist. Und jetzt haben wir hier Folge 17 und das wollen wir, wollen wir über was reden, was natürlich für uns als Band immer schon zentral war, nämlich über das Thema Tourneen. Wie ist es, als Band auf Tournee zu gehen? Warum tut man das? Was soll das? Was bringt das ein? Wie hat sich das dargestellt im Laufe dieser ganzen Jahrzehnte, die wir die Band machen? Wie hat sich das verändert? Für uns von der Technik her, von der allgemeinen gesellschaftlichen Umfeld her und so weiter und so fort. Da kommt viel auf uns zu. Wie wollen wir das machen? Anders ist im Grunde genommen ja die kommende Tournee ein bisschen. Wir haben gedacht, dass es vielleicht ganz gut sei, weil die auch anders ist als die, also anders geplant ist und anders ist als die alle Tourneen, die wir bisher gemacht haben. Und warum? In welcher Hinsicht wird sich dann im Laufe dieses Podcasts rausstellen? Haben wir überlegt, dass wir einfach das alles mal durchgehen und mal zeigen, wie sich das in den letzten Jahren so entwickelt hat. Und deshalb würde ich vorschlagen, dass wir vielleicht ein bisschen chronologisch vorgehen, oder Jakob, was meinst du?
Also im Angesichts der 3 DIN A4-Blätter, die du da in den Händen hältst, die ist ganz schwer nach einer Konzeption, einem chronologischen Durchgang und so weiter aussehen, würde ich da sagen, ja, das sollten wir so machen. Ist doch wunderbar, dass du diese Vorarbeit da geleistet hast.
Du hast aber auch ein Blatt da.
Ich hab eher so skurrile Sachen auch dabei, wie was gab's zu essen? Welche Stücke haben wir gespielt? Da gab es Stücke, erinnere ich mich gar nicht mehr daran, dass wir die überhaupt komponiert haben. Sowas halt, das ist sozusagen vielleicht die Anekdoten an der Seite. Aber ich finde das eine gute Idee, chronologisch, das macht ja Sinn. Ne?
Ja. Also wir fangen vielleicht einmal damit an, als wir die Band gründeten. Wer überhaupt schon welche Erfahrungen mit so einer Art Rock'n'Roll-Tournee hatte? Ich kann mal kurz von mir erzählen. Ich bin ja eigentlich, wollte ja eigentlich mit der Trompete Jazzmusik machen, kam nach Berlin, kam zu einer Band namens Zatopek, die so ein Hybrid war, das war irgendwie bläserorientierte, so Funk, Pop, Jazzmusik mit einer Sängerin, die eigentlich nur so Laute sang. Und das war so ein bisschen avantgardistisch und ein bisschen poppig auch, so wie Pickback vielleicht ein bisschen. Und ich machte dann so eine Tournee, das waren 15 Gigs in, weiß ich, 20 Tagen oder so. Und in 15 großen Städten haben wir gespielt, mehr oder weniger doch eigentlich große Städte. Und damit war ich irgendwie so angefixt für das ganze Rock'n'Roll-Leben. Damit war ich eigentlich verloren, so für den ganzen anderen Kram. Und das fand ich einfach eine super Sache. Und so eine Tournee wollte ich eigentlich immer wieder machen. Nachdem ich dann diese Band im Streit verlassen hatte, hat das einige Zeit gedauert. Das war nämlich 83 gewesen. Und erst 84 oder 85 oder so, also erst später mit Element of Crime, sollte ich wieder so eine Tournee machen. Wie war das bei euch? Ihr habt ja auch schon außerhalb Berlins gespielt. Wir waren ja damals in West-Berlin. Außerhalb West-Berlins gespielt?
Also ich nicht. Ich habe wirklich, kannte eigentlich nur so diese endlosen Hippie-Sessions, ja, wo man ganze Nächte lang konsumiert, Gitarre spielt und das ist auch alles sehr schön, aber richtig eine Band und dann eine Tournee, also Konzerte, sowas, das war mir fremd. Also als vielleicht ein, zwei Mal auf einer Bühne gestanden vorher und in der Schule natürlich, aber Richard, bei dir?
Ich habe in Westdeutschland als Jugendlicher angefangen, als Aushilfsschlagzeuger in einer Tanzkapelle. Da musste ich meistens sonntags vormittags los und in irgendwelchen evangelischen, katholischen Jugendheimen spielen. 4-Stunden-Sets mit Pause. Und dann hier in Berlin hatte ich das Glück, dass ich 1984 meine erste Platte hier mit Varieté Kontrast machen konnte. Und mit denen bin ich dann auch öfter nicht für ganze Tourneen, aber für einzelne Konzerte oder 2, 3 am Wochenende rausgefahren mit kleinen Bussen von Robben und Vintjes damals, die mit dem Hochdach noch, wo man sich einfach oben reinlegte und schlief. Und
genau, also du hattest im Grunde genommen schon ein paar so Erfahrungen, weil das Problem war ja folgendes, wir waren in West-Berlin und bevor man überhaupt außerhalb der Stadt spielen konnte, musste man erstmal 2 Grenzen überwinden, ne, und durch die DDR fahren.
Das heißt, man muss einen Pass haben.
Man muss einen Pass haben, das ist das Erste. Man darf, es ist auch schlecht, drogensüchtig zu sein, weil man dann nicht weiß, ob man das alles so mitnehmen kann. Nicht? Und das haben wir auch erlebt bei manchen Leuten, wir nennen aber keine Namen, die dann also einfach nicht mitkommen konnten.
Keine Namen.
Keine Namen, auf keinen Fall. Und, aber
Sven, du musst kurz sagen, die konnten nicht mitkommen, weil sie keinen Personalausweis
hatten. Manche hatten ja auch keinen Personalausweis.
War nicht, war nicht zwingend notwendig, sowas zu haben in West-Berlin.
Manche hatten auch, ich erinnere mich auch an einen, der hatte ein Drogenproblem und hat aber immer andere Gründe vorgeschoben. Bei einer Freundin versuchen sie gerade einen warmen Abriss, da muss ich jetzt immer bleiben und so. Aber im Grunde genommen war das Problem, weil man musste zwei Staatsgrenzen überwinden sozusagen, um überhaupt irgendwo spielen zu können, sei es nur in Braunschweig, Dortmund oder Hannover. Ne? Und das muss man mit dem Auto tun, weil man ja das ganze Zeug mitnehmen musste. Und dann machten wir Element of Crime und brachten die erste Platte raus, Basic Dissed. Und damals war es einfach immer so, und das ist eben bis vor ein paar Jahren untrennbar so geblieben, nicht nur bei uns, sondern eigentlich bei allen, du machst eine neue Platte und dann machst du eine Tournee. Ne? Und das hat direkt damit zusammen zu tun. Man hat eigentlich damals auch gesagt, weil man ja mit Platten auch viel Geld verdienen konnte, wenn es dann mal gut lief, dass man also die Tournee vor allem auch macht, um die Platte zu supporten, damit die sich besser verkauft. Es gab auch teilweise von Plattenfirmen Tour-Support, nicht von unserer Plattenfirma, das war Atatak damals.
Was jetzt, ich weiß gar nicht, warum ihr alle lacht.
Ja, aber
das Wort Firma.
So, wir versuchen also eine Tournee zusammen zu bekommen, das, aber das war noch ohne Richard. Ne, Richard, du warst noch nicht dabei. Oh ja, aber weißt du noch, wir wollten...
Ja, ich habe nochmal recherchiert gestern ein bisschen. Wir haben, es war ein Doppelprogramm, ne? Wir haben mit den Subtones zusammen. Mhm. Wir haben mit unserem damaligen Mischer, haben wir ein Management sozusagen kreiert worden, das hieß Go Management. Und dann hat man so 10 Zitate aus Berliner Zeitungen gefaked. Und das war sozusagen das Werbeblatt, was man rumgeschickt hat, um Konzerte zu ergattern. Und da ging auch ein bisschen was. Wir haben, glaube ich, eine Woche, 10 Tage haben wir zusammen.
Ja, wir haben das selber gebucht. Wir hatten keinen Tourneeagenten.
Natürlich, aber wir haben natürlich so getan. Ne?
Ja, schön wäre es gewesen. Wir hätten das gehabt. Ne? Ja. Aber wir waren auch nicht sehr super nachgefragt, weil wir eigentlich in Berlin so ein bisschen bekannt waren. Auch diese Platte hat sich 800 Mal verkauft. Also ist klar, da war ja jetzt kein super Druck dahinter. Man muss also gucken, wo kann man spielen. Und wir hatten da so eine kleine Tournee. Wir hatten ein paar so Gigs, sowas wie Immenstadt und sowas im Vorfeld schon.
Wuppertal, Düsseldorf.
Und dann sind wir nach Kopenhagen, Malmö fast verhungert, weil wir nichts verdient haben. Und wir hatten natürlich keine EC-Karten oder so Kram.
Deswegen vielleicht jetzt eine kleine Anekdote. Wuppertal, du bist ja irgendwo untergekommen, aber der Rest der Band kam ja in so einer Wohngemeinschaft unter und wir hatten kein Geld mehr. Und ich bin dann zur Bahnhofsmission gegangen und habe vorher meine Großmutter angerufen über Münztelefon und habe gesagt, pass auf, wir haben hier kein Geld mehr, wir sind hier in Wuppertal und könntest du deinen Kollegen, die arbeitete bei der Bahnhofsmission, deinen Kollegen am Bahnhof zu sagen, ich bin in Wuppertal, die rufen dann da an, dass sie mir 100 Mark geben. Das war schneller als irgendeine andere Art von Geldübermittlung. Ja, und dann bin ich in Wuppertal zur Bahnhofsmission und habe gesagt, rufen Sie doch bitte in Berlin an, da liegen 100 Mark, die werden Ihnen dann auch überwiesen und dann haben die mir 100 Mark gegeben und dafür haben wir das Essen gekauft.
Das gibt es heute noch, ne? Viele machen es heute mit Western Union und so, das gab es damals eigentlich nicht. Das war damals wirklich nur mit der Bahnhofsmission möglich, das war schon cool. Ja, wir sind fast verhungert. Also ich weiß noch, dass wir natürlich gesagt haben, okay, wir hatten diese 2 Off-Tage in Wuppertal. Sonst hast du immer das Catering bekommen, so das örtliche Catering, bis in so einem kleinen Club. Wir haben in Wuppertal in der Börse gespielt, das war sogar mit 3 Bands, da waren noch Kassel Bretzmann Massaker dabei da hat man sich vom Catering einigermaßen ernähren können und in diesen billigen billigen Hotels, wo man übernachtete, gab es so ein bisschen Frühstückszeug und so. Damit aber, und dann war aber so, dass wir dann weitermachten. Wir spielen in Düsseldorf im DIN A0, das war so eine Art Keller, so eine Art Bar an der Nähe vom Rhein. Da waren dann so 30 Leute, um sich mal vorzustellen, so um welchen Level wir reden. In Kopenhagen und Malmö sind wir fast verhungert, weil wir da nur Salat bekamen im Catering. Die waren sehr vegan damals schon drauf und deswegen gab es nur Salat, also nicht mal Kartoffeln oder sowas. Und ich wusste überhaupt nicht, wie ich klarkommen sollte, ganz ehrlich. Und dann waren wir noch in Hamburg im Onkel Pö. Wir waren eine der letzten Bands zusammen mit den Subtones, die im Onkel Pö gespielt haben. Das haben wir auch nicht vergessen. Und das Interessante war, niemand hat uns ja gewollt in dem Sinne. Wir waren nicht bekannt. Das heißt, die Leute gingen einfach so hin, weil eine Band oder eben 2 Bands spielten. In Kiel kamen eigentlich nur Mods wegen der Subtones. Die waren bekannt, jeweils bei den Mods ganz beliebt. So junge Kids, die das irgendwie geil fanden. Und die fanden uns ganz schrecklich. Und in Hamburg ging es ganz gut im Onkel Pö. Da kam einfach der übliche alte Onkel Pö, so Publikum, die sowieso hinging. Die waren da und die fanden das auch ganz toll. Und das waren auch so 30, vielleicht 50 Leute, die da waren und so. Und das war so der Level, auf dem wir unterwegs waren. Wir haben nicht nur keinen Pfennig verdient. Wir waren, also wie gesagt, wir kamen schlank, durchaus schlanker zurück, als wir losgefahren sind und waren damals schon nicht sehr fett. Ja. Und das war die erst und dann.
Vielleicht muss man noch sagen, dass wir natürlich da, das ist, sind diese ersten Tourneen, man hat kein Geld, man klaubt sich die Konzerte so zusammen.
Ja.
Das heißt, man, wie Richard eben schon sagte, der Standard war für viele Berliner Bands, du mietest dir so einen Kleinbus. Ah. Robben war Robben die Einzige,
war die waren damals noch in Neukölln.
War der Ansprechpartner dafür. Und wie Richard eben schon sagte, oben diese Ablage, entweder war die also gefüllt mit Gitarren und Zeug oder aber man stief da drin, was ja nicht erlaubt war während der Fahrt. Und deswegen hieß das Ding auch Koma-Brett, weil natürlich auf der einen Seite haben alle immer, also Drogen waren tatsächlich ein Thema in der Zeit.
Alkohol
war ein Thema. Und deswegen, wenn man dann am nächsten Morgen weiterfahren musste und größere Distanzen hinter sich bringen musste und schon um 7 oder 8 losfuhr, dann legten sich dann einige oben in dieses Koma-Brett, ne, um irgendwie die Zeit zu überstehen.
Was wir auch nicht hatten, glaube ich, war Support. Also wir hatten kein Geld vom Staat oder so. Das gab es damals schon. Es gab einen Rockbeauftragten des Berliner Senats, aber wir hatten auf die keinen Bock. Wir fanden die scheiße, die fanden uns auch scheiße. Wir haben auch nicht am Senatsrock-Wettbewerb teilgenommen und das war das.
Ne? Ja, der Support,
das ist so ein Opa erzählt vom Krieg. Letztendlich ist es ja so eine Geschichte.
Ja, natürlich, klar. Das ist so, und die, wenn du mit einer anderen Band losfährst, dann bist du automatisch, wenn du als Erster spielst, der Support für diese Band. Das heißt, diese Fragen stellen sich ja dann auch. Ne? Wer spielt jetzt als Erster? Wechselt man da immer ab und so weiter. Also sind schon Aspekte mit drin, gerade am Anfang, die später nicht mehr ganz so große Rolle spielen.
Ja, das war, aber Robin Wienches, also sind heute eine riesengroße Verleihfirma so von so Sprintern und so kleinen Transportern und so Geschichten für Studenten und so stundenweise kannst du mieten. Die sind heute, haben heute 2, 3 Standorte, die waren damals, hatten so ein kleines Ladenlokal in Neukölln und ein paar Autos draußen stehen.
Ich glaube, die haben nicht mehr die Standorte, die haben nur noch, das ist nur noch online. Ja. Aber das war die Adresse, wo alle hin sind. Ne?
Ja, und das war die hatten eben dieses Koma-Brett. Malaria, das weiß ich noch, wir sind einmal mit dem Bus gefahren, da hatte Malaria das Brett oben abgefahren. Also die waren in der Tiefgarage und hatten oben dieses Ding runtergesehen.
Genau, und ich weiß, glaube ich, einmal später irgendwann, Richard hat irgendwann einen Wagen zurückgebracht, der war wohl nicht sauber genug, irgendwas. Ja, ja. Und dann gab es Hausverbot, irgendwie so ein Quatsch.
Ja. Er hatte eine Reifenpanne und dann war irgendwie, und dann gab es ein Wort das andere oder sowas. Seitdem sind wir bei Robben und Wienjes unten durch, aber das macht uns heute nichts mehr. So, dann haben wir, dann ging es ja eigentlich die erste richtige Tournee mit Agenten, der das also für uns gebucht hat, wo es richtige Verträge gab, Gagenvereinbarungen und so weiter und so fort, kam natürlich mit der zweiten Platte, mit der Try to be Mensch, die ja popularitätsmäßig einen echten Sprung gab. Es kamen auch richtig Leute, um uns zu sehen, weil sie diese Platte kannten, weil die auch von John Cale produziert waren. Das war damals Aufsehen erregt.
Das war das Ding.
Und die kamen auch gut an. Also die Leute mochten das und das war, die Band hatte plötzlich so einen Status. Ne? Und da waren wir plötzlich, hatten wir plötzlich 36 Gigs in 42 Tagen.
Cash and Carry.
Cash and Carry, das war Peter Schmidt, kann man mal lobend erwähnen. Ja. Der hat das für uns gemacht, was sonst niemand machen wollte. Wir hatten Blindfisch und so gefragt, so ein Hamburger, nee, die nicht und so. Aber Peter Schmidt hat das gemacht aus Bremen und der ist auch selber mitgefahren, bis er dann irgendwann
einen Job... In Freiburg. Kam ein Angebot von den Hosen.
Ja, von Toten Hosen, aber bei ihnen nicht Bus fahren kann und dann war er weg. Aber er hatte uns dann gleich noch einen Ersatz als Tourmanager geschickt und hat das wirklich alles gemacht. Das war auch völlig verständlich, weil er konnte noch ein bisschen Geld verdienen, denn so viel haben wir noch nicht eingebracht, glaube ich,
bei der Tournee. Aber das war auch die erste Tournee und das ist der Unterschied gewesen zu der etwas kleineren Tournee davor, wo wir eine eigene PA mitgenommen haben. Ne, wir haben jetzt plötzlich nicht nur den Robben gehabt, sondern wir haben plötzlich auch einen größeren Mercedes und in dem war die PA drin. Ne?
Ja, eine gemietete PA, weiß ich noch, das kostete das ganze PA-Geraffel plus Licht, war damals bei Pam geliehen. Die hatten auch, das war das Riesenfirma heute, Veranstaltungstechnik-Firma. Waren damals, hatten die auch so ein kleines Ladenlokal im Wedding und da holten wir das ab. Und das war ein Case mit Licht. Und das waren irgendwie zwei Turbo-Soundboxen und so ein Mischpult und natürlich ein Verstärker und so weiter und Mikrofone. Und das Ganze kriegen wir für 120 Mark am Tag oder so. Das war echt ein super Preis. Und dann haben wir uns zum Transport haben wir uns von einer hessischen Band namens Munyu den Bus geliehen. Die haben uns den für 80 Mark am Tag gegeben, das weiß ich noch. Der war so langsam, dass uns die LKWs immer überholt haben. Der fuhr höchstens 79 oder so.
Der war so langsam.
Und der hatte am Berg auch so einen dicken blauen Kondensstreifen immer.
Genau, dass er an den Bergen, vor allem wenn es abwärts geht, die Bremsen, dass es heiß wurde. Aber das sind auch wieder diese ganz klassischen Geschichten.
Ja, ja, aber das war ganz interessant, weil wir haben dann gemerkt, dass es so langsam ist, der Bus, dass wir noch einen zweiten Wagen brauchten, dass ein, zwei Leute schon mal vorher da sind, um gute Stimmung zu machen beim Veranstalter. Weil wir teilweise unfassbare Strecken hatten. Also wir haben wir haben in Kloppenburg gespielt und dann Linz 1000 Kilometer oder so und das sind da 80 Leute, ne? Und das ist natürlich auch heavy hardcore, aber wir hatten insgesamt 3500 Zuschauer, also wir hatten einen Zuschauerschnitt von 120 Leuten.
Das war gut.
Für so knapp 4000 Zuschauer, 120 Leute im Schnitt. Wir haben auch noch Geld verdient. Dadurch, dass das so von der Ökonomie her, weil wir über auf die Ökonomie der Tourneen an sich kommen, vielleicht später mal zu sprechen. Aber wir haben ungefähr nochmal so 70 Mark am Tag jeder verdient. Also kannst du ausrechnen, 38 Gigs mal 70. Ja, könnte ich jetzt versuchen. Jedenfalls 2500 Euro Mark oder so hat man damals vielleicht noch verdient.
Ne? Der Vorteil war auch diesmal, dass es gab ja jemanden, der das abgerechnet hat und auch entsprechend ausgezahlt hat. Weil ich habe gestern nochmal geguckt auf den ersten, bei der ersten Tournee, die Setlisten. Ich habe Setlisten da stehen. Steht also Uwe Bauer, dein Name, also unsere vier Namen und da stand dann so Zahlen, wer schon was bekommen hat und wie viel er da noch bekommt am Ende und so. Das waren Abrechnungen am Anfang. Ja,
sehr wir brauchten ja auch das Geld, wie gesagt, weil wir hatten ja nichts. Wir hatten keinen Pfennig. Das bisschen Vorschuss von der Planung, das ist alles schon weg und wir mussten ja von irgendwas leben. Also auch wegen Zigaretten, was man alles damals gebraucht hat und so. Alkohol und Essen gab es eigentlich immer genug. Also vor allem Alkohol. Also ich glaube, war immer unter Dampf auf diesem Planeten, ganz ehrlich. Also Wahnsinn.
Treibstoff.
Ja. Und dann sind wir auch da zum ersten Mal ins Ausland gekommen. Also wir waren vorher schon mal in Dänemark und Schweden, aber das war eigentlich keine ernstzunehmenden Gigs, ganz ehrlich. Aber da waren wir auch in Budapest gewesen. Das war, das hatte Dietmar Lupfer damals klar gemacht, dass der heute die Muffathalle in München macht. Der war damals unser Agent für Österreich, Schweiz und der hat auch eine Frau aus Ungarn und der hat auch in Ungarn Konzerte organisiert oder vermittelt. Und da konnten wir in so einem Vorort von Budapest, so eine Art, das war für so ein Künstlerdorf, Szentendre oder so. Das ist so das Worpswede von Budapest, da konnten wir dann spielen. Das war ein ganz wilder, irrer Gig. Wir hatten ein bisschen Österreich gemacht, eben Linz zum Beispiel. Und wir hatten auch ein bisschen Schweiz gemacht.
Ja, und also, da haben wir vor allen Dingen, da sind wir zum ersten Mal Biat begegnet, ne? Weil wir da,
genau.
Da sind wir. Und wir sind auf, da gibt es noch diese Geschichte, dass der Robbenbus ist irgendwie die Strecke nicht über die Berge gefahren, nur ein bisschen außenrum. Und wir dachten, es wäre kürzer und sind über die Berge reingefahren.
Ja, ja.
Und was dazu geführt hat, dass das Auto beinahe nicht angekommen wäre, ne? Weil die Bremsen und alles. Aber ich weiß noch, wir kamen an und dann hat Gerd.
Das war aber bei der 88er Tour, glaube ich, Jakob. Das war nicht bei der 87er.
War das nicht?
Bei der 87er war es so, dass der Peter Schmidt weg war und die Tourmanagerin erst am nächsten Tag in Nürtingen kommen sollte. Und deshalb hatte ich da den Tourmanager machen müssen. Peter Schmidt gab mir diesen Koffer.
Nicht so weit südlich gekommen.
Ja, Peter Schmidt gab mir diesen Koffer und sagte, du musst dich darum kümmern, aber dieser Beat ist echt okay. Und Beat Andiker, legendärer Veranstalter in der Schweiz, Café Mokka, Thun, also war leider schon gestorben auch vor ein paar Jahren und sehr guter Freund der Band geworden und der war einer der tollsten Veranstalter ever und ich kam da rein völlig aufgeregt, weil ich ja nur der Tourmanager war. Also, ja, da müssen wir jetzt nochmal hier erklären, wo ist denn der Vertrag und so weiter. Ich sagte, easy, jetzt isst ihr erstmal was und so. Wenn du willst, kann ich dir das Geld auch jetzt gleich geben, dann hast du es. Also ich habe das sowieso schon von der Bank abgeholt, weil der hat das damals als Maurer noch nebenberuflich gemacht. Der war Maurer von Beruf, hat Schweine viel Geld verdient, im Berner Oberland konnte man da als Maurer wahnsinnig viel Geld verdienen. Und hat dann aus Spaß einfach damit in Thun, was passiert, Konzerte organisiert. Ein ganz, ganz toller Typ, ja. Und das war aber, und wir haben in Zürich in der Roten Fabrik gespielt. Aber auch nur dieses eine Mal.
Nur dieses eine
Mal. Ja. Und warum? Da kamen wir später zu. Weil das war jemals unsere erste richtige Tournee. Das war die Art von Tournee, die ich auch meinte, als ich immer wieder eine Tournee machen wollte nach dieser Zadopek-Tournee. Und das waren letztendlich dieselben Clubs. Aber Köln, Luxor, Bremen, Römer, ne, diese ganzen Dinger. Es gab immer so Rote Fabrik, Zürich. Man landete mehr oder weniger, es gab so eine ganze, und das ist das Tolle in Deutschland, dass es so, auch so dezentral überall diese Clubs gibt, wo Leute sitzen, die einfach Musik nach vorne bringen, indem sie solche Clubs betreiben. Kleine Clubs, wo 100, ins Luxor passen damals nur 100 Leute oder so. Heute passen mehr rein, weil die das ausgebaut haben irgendwann, mit auch Support bekommen haben, was ich auch gut finde, dass sie durch die Städte und so auch dann irgendwann Support bekommen haben, weil die haben sich alle daran sozusagen, auch der Beat Anliker und so, die haben sich alle daran abgearbeitet. In Berlin haben wir bei Rainer Kranich gespielt, im Quartier Latin, hatten 350 Leute oder so, war ein Riesenerfolg für uns. Ich weiß nicht, wir waren ja mitten auf der Tournee, ne? Wir kamen also nach Berlin, erst nach Hause gefahren, dann mit dem Taxi zum Quartier Latin, da stand echt da oben dieses Kinoschild, da stand dann, heute ist das der Wintergarten, irgendwie schon sehr lange, und da stand dann irgendwie
heute
Element of Crime, und da standen so Leute, die da rein wollten, das fand ich ein total irres Bild, ja. Das war so, das hat mich total gerührt irgendwie. Da wusste man zum ersten Mal, dass es echt ernst geworden ist, ne? Dass es echt eine richtige Band ist, so. Und das, sowas kriegst du eigentlich, klar, die erste Schallplatte, die du bekommst, ist auch eine tolle Sache. Mhm. Aber sowas wie so eine Tournee, wo du zum ersten Mal merkst, ja, die Leute auch in Kloppenburg kommen letztendlich, von den 80 Leuten kommen vielleicht 40, weil sie gerade eh die Gummistiefel anhaben, aber die anderen 40 kommen, weil sie von der Band gehört haben. Ne? Das ist schon geil.
Ja, das war doch auch die Tournee, wo wir im Jugendzentrum
Jöllenbeck. Bielefeld, PC69 wollte uns nicht.
Jugendzentrum Jöllenbeck. Und ich weiß noch, dass wir haben noch bei Tageslicht angefangen und die Kühe kamen ganz nah ans Fenster.
Ja, ne? ich saß Fenster in so einem kleinen Erker mit dem Schlagzeug. Und weil es so warm war, und so warmer Sommertag, habe ich das Fenster aufgemacht und auf einmal guckte rechts die Kuh rein.
Das war eine Sache. Und eine andere Sache, die Jugendzentrum Jöllenbeck auch stellvertretend vielleicht für diese Art von Tourneen, das war der Veranstalter, der, ich glaube, kurz vorm Auftritt mit einer Tüte von Aldi kam und sagte, hier Leute, euer Abendessen, und 5 Minuten später nochmal kam, wieder mit einer Tüte von Aldi, und wir guckten und sagten, das ist Frühstück.
Ja, genau. Was
zweimal die Tüte von Aldi. Da gab es kein Catering, was aufgebaut wurde, da gab es Tüten vom Discounter.
Ja, manchmal gab es auch einfach so Corle Pizza oder so. Ja. Also die Pizzeria von dem anderen hat was gebracht. Oder manchmal haben die auch was aufgebaut. Dann aber zum Beispiel auch Klassiker, Butch Cup Frankfurt. Ne? Rainer Schäffler, das war auch so ein Ding. Ne? Die haben einfach alle überall gesessen und haben irgendwie Musik nach vorne gebracht. Das war echt stark. In Hamburg haben wir im Westwerk gespielt. Weiß ich noch. Mhm. Das waren ja, ich hatte die kennengelernt, und dann haben wir im Westwerk gespielt 2 Tage. Das war auch super. Der war sehr klein auch. Ich glaube, 100 Leute passten da rein oder sowas, 150, ne? Sowas. Dann haben wir dann da 2-mal gespielt oder 80 Leute, keine Ahnung. Das war nicht so groß. In der Erinnerung kommt einem das immer größer vor. Was ich nur sagen will, ist, dass wir da schon sozusagen, dass in Deutschland dass so eine Tournee einfach gut möglich war. Und man konnte damit sogar 70 Mark am Tag noch übrig. Und wir hatten unsere eigene PA dabei. Und gut, wir sind selber gefahren, wir haben selber aufgebaut, wir haben selber abgebaut, wir haben selber alles ausgetrunken. Wir mussten hinterher natürlich noch in irgendeine Disco gehen, ist ja klar. Stuttgart-Röhre war auch so ein Ding. Da haben immer diesen, und das waren so echte Konstanten. Und wenn man ehrlich ist, weil jetzt fängst du mich schon an, nicht langweilig zu werden, aber sich zu wiederholen. Mhm. Weil natürlich hat man in den ganzen 80er Jahren in diesen Clubs immer wieder gespielt. Weil klar, wenn du jetzt nicht super oben rausbrichst, wenn du keinen Mega-Hit hast, wie die Rainbirds damals oder so, die dann plötzlich in diesen großen Hallen waren, dann baut sich das langsam so eine Welle auf. Dann bist du beim nächsten Mal, das sind wir jetzt bei 88, Frieden im Lachen, das sind dann im Quartier Latin eben nicht mehr 350, sondern vielleicht 600 oder 700 Leute. Da wird sich ja so rumgesprochen. So ist das bei Element of Crime gelaufen. Also du bist aber im gleichen Laden. Wobei Rainer Kranich auch war so ein Typ, der war super. Monika Döring vom Loft. Ne, in Berlin. Das waren Leute, das war so Graswurzelarbeit irgendwie an der Kunst, die man nicht hoch genug einschätzen kann, wie ich finde. Oder? Aber selbst das Café Swing oder so, also diese ganzen kleinen Clubs, das war irre. Das Wohnzimmer, der Gig, wo wir den allerersten Gig der Band gespielt haben und so.
Also ich denke, man kann auch sagen, dass die Zeit selber eine war, wo Musik eine große Rolle spielte. Und der Umstand, dass man in Konzerte ging. Also es gab Musikmagazine, Es gab eine lebendige Szene, es gab viele, viele Bands. Das war, also es ist ja alles vor digital, vor Computer und so weiter. Also die Beschäftigung mit anderen Massenmedien hielt sich in Grenzen für Leute, die an Musik interessiert waren. Die gingen jetzt nicht ins Netz, es gab auch kein Spotify. Also ging man in Konzerte.
Es gab kein Internet. Nee. Ja, genau. Die Leute, na, aber das ist vor allen Dingen die, ja, Musik war das Größte. Ne? Ja,
Musik war die Sache. Ne?
Das Einzige eigentlich auch. Also mehr, also vielleicht Film noch ein bisschen, ja, Kino.
Bisschen so, ja.
Aber im Grunde genommen war Musik war das absolut vorherrschende Ding. Das war auch eigentlich vor Musikvideo. Mitte der 80er kamen ja, glaube ich, Musikbox hießen die erste, dann war das MTV. Aber die spielten eigentlich erst in den 90ern so eine richtige Rolle. Mit der Entwicklung des Privatfernsehens und die Leute, ja, Kabelanschluss hatten und so.
Aber in den 80ern war es Musik. Ne? Das hat man in einem anderen Podcast ja auch schon gesagt.
Musik,
ne?
Musik,
also warum konnte man überhaupt irgendwo spielen? Weil das halt das beherrschende Ding auch war.
Wobei,
ne,
man nicht vergessen darf, die meisten dieser Läden gibt es heute noch. Gut, die Röhre in Stuttgart nicht und so, und aber das Luxor zum Beispiel auch, und die sind sogar größer. Und auch da spielen natürlich immer noch die ganze Zeit Bands, und auch diese ganzen Clubbetreiber sind vielleicht andere Leute jetzt, wahrscheinlich sogar, weil die ja damals schon älter waren als wir, und wir sind ja heute auch nicht mehr die Jüngsten. Aber die machen das alle noch weiter. Und da spielen überall auch Bands. Also ich glaube nicht, dass es weniger gibt. Ich glaube bloß, dass dieser Status, den man irgendwie hatte als Musiker, der war sowas ganz Besonderes. Wenn man so weit gekommen war, dass da oben dieser Name von der Band stand und dann kamen wirklich Leute. Das war sowas so, wie wenn man so plötzlich über den Boden schwebt. Das fand ich schon irre. Ja. Und das... Und gleichzeitig kamen auch Leute auf Konzerte, wo sie gar nicht wussten, was da läuft. Bei Element of Crime, bei dem Namen, der klang so gefährlich und nach Punk, war es oft auch kontraproduktiv oder, sagen wir mal, ein Problem für uns, dass wir dem, was die Leute erwartet haben, gar nicht so gerecht, weil wir so langsame, schwere, auch melancholische Musik spielen. Ja, das war Freedom Love Nebulous, war dann eben eigentlich dasselbe, aber es kam immer ein bisschen mehr Leute. Ne, so.
Ja, ich habe auch nochmal geguckt, auch die Eintrittspreise haben sich verändert. Also wenn wir 87, ja, im Quartier Latin noch 10, im Vorverkauf 10 Mark, zusammen mit Temple Fortune haben wir da gespielt, so waren es dann 89 schon 15 Mark, ja, mit 18 Mark Abendkasse, und Vorprogramm war da schon gar nicht mehr genannt auf dem Ticket, naja, wenn es eins gegeben hat. Ich glaube, hat es gar keins gegeben.
Ja, das ist auch interessant. Das kann man nochmal ganz sagen. Damals war das auch so, dass die Abendkasse teurer war als der Vorverkauf. Es gab auch kaum Vorverkauf. Es gab die Vorverkaufskassen. Das waren, also da musste man Hardtickets, es gab ja nur diese richtigen gedruckten Tickets, es gab die Vorverkaufskassen, da musste man hingehen, musste sich das kaufen und zahlte die Vorverkaufsgebühr. Das waren so 10%, 15%, 20%, je nachdem. Und deshalb hat man aber, weil die Veranstalter gerne die Sicherheit haben wollten und das im Vorfeld schon haben wollten, hat man das ermäßigt. Im Vorverkauf war sozusagen der Grundpreis billiger, dafür kamen aber dann die Vorverkaufsgebühren obendrauf. Also im Ganzen war es ein bisschen teurer. Aber für den Veranstalter war das gut, weil sie dann teilweise schon vorher zu den Vorverkaufskassen gingen und das Geld nahmen. Schon mal abkassieren. Ja. Aber es ging alles nicht online. Das ging alles nur, der musste richtig hingehen und gib mir mal das Geld. Ja, so. Das war ein Bargeldgeschäft. Die Bagagen wurden nur in bar ausgezahlt. Niemand hat die Überweisung von jemandem geglaubt. Das war so ein Geschäft, so wie Drogenhandel oder so.
Der Scheck ist in der Post, ne?
Ja, ja, das kannst du vergessen. Ja, das ist, ich weiß nicht, Jens Kuhmann hat einmal in seinem Leben einen Scheck angenommen. Hat zu mir gesagt, es gibt zwei Leute, von denen ich Schecks annehme. Und einer von den beiden, ich hatte ihn dann einen Scheck dreimal platzen lassen. Ne? Ich nenne keine Namen, aber das war echt hart. jedenfalls muss man sich das so vorstellen, dass man quasi durch die Gegend fuhr. Man wurde wirklich bar ausgezahlt. Deshalb auch der Tourmanager so wichtig. Der hat auch immer so eine Geldtasche. Und musste immer aufpassen, dass er das Geld möglichst schnell auf die Bank kriegt, damit er nicht irgendwann einen übergebracht
hat. Ja,
bekommt,
genau.
Ne?
Und da musste er mal gucken, dass auch Wochenenden war schwierig, ja, weil wenn er dann zu viel Bargeld hatte, dann kam er halt in die Gefahr, dass er dann an einem so einem Sonntagabend, wenn da noch ein Konzert war, mit zu viel Geld rumlief.
Ja.
Und es gab tatsächlich ab und zu auch Überfälle. Das, ja, hat es gegeben, ja. Und ich denke mal, richtig groß, also amerikanische Bands, wo das auch in Cash teilweise ist, die hatten dann natürlich Leute dabei.
Security-Leute.
Security, ja, ne, das konnten wir uns jetzt nicht leisten. Ja.
Also Jens hat mir damals erzählt, der hatte ja damals Philipp Bohr auch, und der hatte dann in Roskilde gespielt, und da wurde auch nur bar ausgezahlt. Da gab es einen riesen Tresor. Da wurdest du 5-mal gecheckt und so, dass du keine Waffen dabei hast, und ging irgendwie mehrere Schleusen und so. Und dann kamst du an diesen Tresor, hattest einen Schein dabei, wie viel Geld du bekommst. Und dann stand da drauf, was ich 30.000 Mark oder so, und auch die Währung, ne, war auch wieder, in allen Währungen der Welt hatten die da Geld drin. Und dann gaben die dem 30.000 Mark und dann ging der wieder raus. Ja, oder so lief das. Oder manche eben dann 150.000 oder 300.000, je nachdem, was es für ein Act war. Die haben alle das Geld im Bar abgeholt. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Das ist schon geil, ja.
Hatten dann meistens auch so eine Beule in der Jacke, damit sie sich sicherer fühlten.
Und man muss sich eins mal klar machen, das darf man nicht vergessen. Es gab neulich so eine Fernsehsendung über die, das hieß Dirty Little Secrets. Und da wurde sich darüber empört, dass ja von dem Ticketpreis nur so gar nicht alles oder so beim Künstler landet. Was die natürlich nicht kapieren ist, die Leute wollen doch alle bezahlt werden. Und dazu muss natürlich auch die Technik und die Techniker und die Crew und diese ganzen Leute bezahlen. Also was es für eine naive Vorstellung ist, zu glauben, dass gerade auf so einer Tournee, was ja so eine Riesenmaschinerie ist, auch mit Material und Leuteneinsatz und so, sehr selbst in diesem kleinen Rahmen, wir hatten ja einen Lichtmann und einen Tonmann dabei. Ne? Immer damals schon.
Ja, sind zwar selber gefahren. Wir mussten die PA bezahlen, wir mussten die Leihwagen bezahlen.
Ganz genau.
Wir mussten den Manager, also haben wir auch bezahlt, einen Tourmanager. Wir haben den Booking-Manager Jens haben wir bezahlt. Also überall waren Leute, die für uns gearbeitet haben. Und die Anteile, die man bekommt, die sind ja, ist ja nicht so, dass das jedes Mal neu frei verhandelt ist. Es gibt marktübliche Preise. So gibt es so einen Rahmen, in dem man guckt, ja, und es gibt Konditionen, wie viele Leute kommen. Ja, und wenn nicht so viele Leute kommen, ist das Risiko höher, auch für Veranstalter etc. Das sind ja alles Aspekte, die einen Ticketpreis, aber auch die Prozente, die dann weggehen. Ja. Bestimmen.
Künstler, Sozialkasse, GEMA, muss alles bezahlen.
Ich erinnere mich, dass ich manchmal mit Max damals PAM-mäßig, dass wir eine Woche lang rumgedealt haben auch und so. Und wenn man die ersten Zahlen zum ersten Mal untereinander geschrieben hat, dann wurde einem ganz schön flau, weil man stand am Anfang der Tour und man wusste jetzt, was man zumindest da einfahren muss.
Ja, also genau, weil das ist der Aspekt, das ist auch nochmal wichtig vielleicht zu sagen, ist ja nicht so, dass wir mit Vorkasse gefahren sind oder wie es dann sagte, Support oder dass da ein Riesenbudget war und dann wäre es auch egal gewesen, ob da Leute kommen oder nicht. Nein, wir hatten Verpflichtungen und wenn Leute nicht gekommen wären, dann wie Unternehmer halt, und das ist bis heute so, hätten wir das Minus getragen, so wie wir das Plus ja auch mitnehmen.
Ja, das ist vor allen Dingen haben wir damals eben, weil wir die Produktion selber mitgenommen haben. Man kann auch das Risiko ein bisschen auslagern auf den örtlichen Veranstalter und sagen, wir nehmen eine örtliche PA und du machst das und so. Dann sagt er, ja klar, aber dafür gibt es dann gar keine Garantie mehr. Müssen wir mal gucken, ob ich euch überhaupt was bezahlen will. Dann wird das aufgerechnet gegeneinander, die Costings. Da wurde auch immer ganz gern beschissen. Also nicht bei unseren Veranstaltern natürlich, aber das will ich gar nicht sagen. Aber es gibt natürlich einfach, es gab damals dieses Ding, dass sie gesagt wurden, die Werbekosten zum Beispiel, dass die auf eine Weise hochgejazzt wurden in den Kosten. Abrechnungen und so, die gar nicht stimmten. Es gibt auch durchaus gefälschte Belege und so ein Zeug. Das war ganz einfach.
Klassiker sind, man guckt sich den Tourplan der Band an, sieht, die kommen aus Norden und pflastert mit Plakaten,
die Plakate, nur die Einfallstraße,
die von Norden riecht zum Venue. Weil woanders fahren die sowieso. Ja. Die Band hat das Gefühl, ist tierisch plakatiert worden. Ja, der
sind aber noch nass, wenn man reinfährt. Ne?
Genau.
Ja, das war generell eine wilde Sache. Also es gab ja zum Beispiel Orte, wo es wir auch schwer taten. Dietmar Lupfer zum Beispiel hatte das damals als Veranstalter in München sehr schwer, weil es einen anderen Veranstalter gab, der so der Platzhirsch war. Der hat einfach, wenn Dietmar der was geklebt hatte, war das eine halbe Stunde später waren da andere Plakate drüber geklebt, nur um zu verhindern, dass der dann ein Bein auf den Grund bekommt. Wir haben dann in der Manege gespielt zum Beispiel, das war so zwischen zwei Autobahnzubringern eingeklemmter Saal, wo man eigentlich gar nicht hinkam. Also musste sich über den Autobahnzubringer hüpfen oder irgendwie die richtige Ausfahrt finden. Da waren dann vielleicht nur, deshalb war München lange Zeit für uns ein schwieriges Pflaster, weil wir da gar nicht richtig ein Bein auf den Grund bekamen. Und erst später mit der Muffathalle und so ging das eigentlich erst richtig gut los in München für uns, ja. Muss man echt mal sagen. Und es gab immer mal solche Orte, wo es einfach schwierig war und wo man mal dachte, ach, warum fahren wir überhaupt noch hin und so. Man hat es aber natürlich trotzdem getan. Schon auch, weil es eben unser Leben ist. Und dann Stuttgart, die Röhre, ich meine, wo man spielte und danach war dann immer gleich Disco und so, ne? Muss ich ganz schnell abräumen, weil jetzt gleich geht die Disco los und so. Ne?
Man sagt das Wort und man hat sofort den Geruch.
Ja, Röhre, es hatte diesen Schimmelgeruch gehabt, ne? Weil das war so ein nicht weitergebauter zusätzliche Straßenröhre in so einen Berg reingebohrt.
Genau, wenn man da hinten rausging, dann könnte man noch diesen abgebrochen.
Die hatten sie bloß 50 Meter oder 100 Meter weit gebohrt und dann haben sie aufgegeben, keinen Bock mehr gehabt oder kein Geld mehr. Und dann haben sie, da war dann dieser Club drin, ne? Diese Disco, in der man dann auch spielen konnte. Trotzdem muss man eben sagen, das waren irgendwie auch, die das betrieben, die haben sich, das war Ehrensache, dass sie dann auch Konzerte machen. Ne?
Ja, und die, man muss auch sagen, die Discos oder ganz früher noch die Schaumpartys, ja, ne, das waren, sind ja alles so Querfinanzierungen gewesen. Du hast mit so einem Konzert, so wie wir ja auch nur eine Anzahl Leute hatten, die kamen, 80 vielleicht oder so, also hatten die ja auch Kosten und die mussten danach eine Disco machen, damit sie den Tag, die mussten das refinanzieren. Das sind alles so Kreuzfinanzierungen. So haben die, waren das auch immer gemischt, Warenläden auf eine Art, ne, diese Veranstaltung. Also Disco war einfach eine große Einnahmequelle. Ne?
Wie Richard auch sagte jetzt, also das Verhandeln mit Max von Pam zum Beispiel, war ja auch da so, Pam hat natürlich auch andere Jobs gemacht, vor allem Industriejobs, Messejobs und so weiter, wo du Veranstaltungsdaten, Remix, und die hatten da einen anderen Schlüssel. Die haben einfach so, hatten so, man geht dann so eine Berechnung, so 1% vom Einkaufswert ist die tägliche Miete und das wird dann beim Rock'n'Roll mal 0,3 genommen und bei der Industrie mal 1,2, weißt du so. Ja. Und auf diese Weise kommt man dann dahin, ne, weil sonst brauchst du gar nicht anzufangen eigentlich, weil dann, und das ist das, was, wir werden dann noch drauf kommen, was nämlich heute auch ökonomisch explodiert ist, also dass es heute anders läuft teilweise und auch, was, dass die Lage in dieser Veranstaltungswirtschaft auch anders ist. Also zumindest jetzt vorübergehend durch diese Corona-Geschichte. Aber da kommen wir sicher noch drauf. Zunächst mal können wir die 80er Jahre abschließen. Wir hatten am Ende dann noch diese Live-Platte. Da sind wir auch nochmal so im Herbst 89 nochmal auf Tournee gegangen. Nachdem wir im Frühjahr ja schon unterwegs waren. Bei der Ballad of Jimmy and Johnny. Wo es so war, dass tatsächlich, das erinnere ich mir noch, dass dieses eine deutsche Lied, das wir hatten, Der Mann vom Gericht, schwer umjubelt wurde. Was einem auch so ein bisschen, das ist auch so ein Effekt von live. Du lernst ja auch was über die Musik, die du machst. Und was kommt denn eigentlich gut an? Wo bist du gut? Bei welchem Lied spielst du besser? Fühlst du dich sicherer als bei welchem anderen Lied? Genau, welche Lieder bringst gar nicht live?
Genau, du hast es gerade noch aufgenommen und denkst, tolles Lied auf der Platte, spielst es dreimal live und stellst fest, also in der Probe ist es ja noch so, dass du denkst, okay, das ist jetzt vielleicht nicht ganz so, aber das wird schon, wir müssen das nur spielen live, aber live zeigt sich dann, also man fühlt sich nicht wohl, man kommt nicht rein, es kann ja verschiedene Gründe sein, es gibt ja auch immer so eine individuelle Wahrnehmung.
Man kann nicht spielen, man kann sich den Text nicht mehr.
Genau, und dann fliegen diese Stücke eigentlich schnell raus aus der Setliste. Ne? Das dafür ist Live-Spielen auch nochmal gut und die Stücke verändern sich. Also Stücke kriegen ein eigenes Gewand, kann man sagen. Ja, sie haben nochmal eine eigene Form von Rhythmik, von Harmonisierung, die Art, wie man phrasiert, vielleicht beim Singen. All das verändert sich im Lauf, also zum einen im Lauf der Zeit, aber auch in dem Umstand, dass es live gespielt wird. Weil du hast du hast halt nicht die Möglichkeit, eine Spur aufzunehmen und die nächste, sondern das muss direkt so sitzen. Und wir waren nie eine Band, die gesagt haben, wir müssen das genauso nachbilden. Es hat uns nie interessiert, dass das, was wir auf der Platte haben, auch 1:1 zu
nachbilden. Naja, es ging vor allem auch darum, dass überhaupt irgendwie, man darf es dann nicht vergessen. Wir waren ja auch immer, ich war jemals immer betrunken, auch bei den Gigs. Nicht so sinnlos betrunken, aber schon durchaus immer schon durch. Das erste Bier ging ja schon beim Soundcheck nachmittags auf. Das heißt, die Stücke war ja auch klar. Das Gute bei den Element of Crime Stücken ist, wenn du nicht mehr weiter wusstest, einfach E-Moll spielen, weißt du?
Ja, und langsam.
Einfach laufen lassen.
Langsame Stücke, nicht so viele Noten und du hast getrunken, wir haben gekifft, das heißt zwei Drogen, die eigentlich in zwei verschiedene Richtungen ziehen, was so Zeitwahrnehmung angeht. Also in dem Moment, wo Richard eingezählt hat, gab es unterschiedliche Vorstellungen vielleicht auch davon, wie das.
Nee, also ich wollte es immer gern langsam haben, also weil das dann für mich leichter war. Und ich hatte immer, mein Zeitgefühl war, wenn ich nüchtern war, dass ich es gern lieber schneller spielen wollte, als wenn ich betrunken war. Ist ja klar, weil wenn du betrunken bist, bist du auch sonst irgendwie unbeholfener und so. Aber gleichzeitig war es natürlich auch so, dass es auch so eine Ekstase war und das Adrenalin natürlich den Alkohol auch zurückhält. Also heißt, du bist ja nicht deswegen plötzlich so, dass du nicht mehr spielen kannst. Und man fragt sich ja oft, wie das diese richtig schlimmen Drogenmusiker, wie die das überhaupt jemals geschafft haben. Jimi Hendrix, Jim Morrison, überhaupt ihre Gigs, so was auf Heroin, den ganzen Kram, was noch alles noch genommen haben, das so toll hinzukriegen. Das liegt auch am Adrenalin und an der Kraft der Musik, dass man das überhaupt durchziehen kann. Ne? Und damals hatte man ja sowieso so viel überschüssige Kraft und man war noch so jung und die Leber hat das alles noch weggehauen.
Ja,
so.
Das alles irgendwo hingestellt.
Und dann war das einfach, eigentlich war es gut, dann wäre man total durchgedreht auf der Bühne, weil man viel zu viel Energie gehabt hätte und viel zu energetisch daran gegangen wäre. Deshalb war es eigentlich ganz gut, dass man sich so ein bisschen weggedämpft hat. Ne? Ah, geil. Dann hatten wir diese Live-Tournee, das haben wir ja gesprochen, das war ja mit der wie hieß die Platte? Crime Pace,
genau.
Und da haben wir zusammen mit der Platte eigentlich alles besprochen. Da brauchen wir gar nicht weiter groß drauf einzugehen. Ne, das war alles total okay. Und dann kamen die 90er Jahre. Und da hat sich einiges geändert. Da muss man echt mal sagen, da hat sich einiges, weil wir hatten bis dahin, wie gesagt, die üblichen Clubs, die üblichen Verdächtigen, die Veranstalter, das war alles relativ ähnlich. Ne, wir haben die zwar dann vielleicht voller gemacht, wir sind vielleicht auch mal umgezogen in den ein oder anderen Städten. Was Größeres zum Beispiel haben wir bei der Live-Tournee, haben wir in Köln in der Stadthalle Mülheim gespielt, weil da 500 Leute reinpassten, da war das Luxor einfach dann zu klein. Aber im Großen und Ganzen war das eben eine Clubtour. Ne, das Äußerste war, ja. war so ein Tausender-Club, mehr ging nicht. Und bis 1000 ist eigentlich Club. Ne? Man hört, ist direkt am Publikum dran, hat eigentlich keinen Graben gehabt, es gab keine Gitter oder wenn dann nur in so Tausender-Clubs vielleicht oder sagen wir mal im Quartier Latin in Berlin, aber sonst gab es sowas nicht. Die Leute stellten ihre, wenn man Pech hatte, legten sie ihre Jacken über die Monitorbox. Das war für die richtig Jacken drüber.
Muffiger Sound heute.
Ja, und dann hörst du dich plötzlich nicht mehr.
Ja, oder Getränke, die da standen und dann ausliefen und so Sachen. Also so. Und ich habe jetzt mal geguckt, 1990, ich weiß nicht, ob das das erste wirklich große Konzert war, aber diese WDR-Rocknacht, das war ja doch tatsächlich dann ein Konzert, wo das alles, was du gerade erwähnt hast, nämlich die Gitter, PA, Riesenhalle, war es das erste Mal, dass wir in so einer großen Halle gespielt haben?
War das in der Philips-Halle in Düsseldorf?
Genau.
Mit New Model Army zusammen, oder?
Ja, genau. Ja. Alan Banks als Moderator und Philips-Halle, genau.
Na ja, gut, dass wir generell ich glaube ja. Also, wir hatten vorher mal so einen Vorgruppen-Gig ganz vorne im Bizarre-Festival.
In der Waldbühne
gehabt, aber das gilt irgendwie nicht so richtig. Ansonsten hatten wir Festivals wenig gemacht, glaube ich, ne? So generell.
Ja, und dann auch eher so kleine Sachen.
Aber Sporthalle, das ist wahr. Philipshalle, ich weiß noch, dass wir in der Philipshalle spielen und ich habe gedacht, ich glaube, ich habe keine Lust, in Sporthallen zu spielen. Das war unglamourös. Ich fand es ungeil. Wir saßen da an diesen Umkleidekabinen, die muffelten nach alten Socken. Mit diesen Kleiderhaken, weißt du, auf diesen Bänken.
Nee, man war ja auch verloren. Das war plötzlich riesig. Bühnen waren riesig. Wir haben, also man muss sich das vorstellen, wir kommen aus Bühnen, wo wir also eigentlich in Sichtnähe, ja, beieinander stehen, wie in einem Wohnzimmer, wie in einem Übungsraum und müssen uns plötzlich auf so einer großen Bühne verteilen. Und das war auch interessant, dass wir nicht verstanden haben, dass wir hätten einfach zusammenbleiben können, sondern wir hatten das Gefühl, dass die Größe der Bühne von uns auch fordert, dass wir uns auseinanderziehen an die Ränder. Und das hat dem auch so einer, sag mal, Sicherheit, die man auf der Bühne hat, und wir haben ja dann schon lange genug gespielt, nicht gerade gut getan. Ne? Und es hat auch eine Zeit lang gedauert, bis wir verstanden haben, dass wir auch auf großen Bühnen zusammenrücken können. Also mittlerweile, man sieht große internationale Bands, die teilweise sehr eng zusammenstehen, die halt nicht auffächern, weil das nicht ihre Art ist zu spielen. Ja. Ne?
Ich habe es jetzt auch nochmal überlegt, also es gibt ja ganz viel dieses In-Ear-Monitoring. Das heißt, wenn man sich heute, dass man an die Line, wenn man sich heute die Musiker anguckt, am Fernsehen und so, dann die ganzen großen Acts, die haben alle immer so komische Propfen mit den Ohren. Das sind Kopfhörer. Die sind an die Ohren angepasst. Die lässt man sich personalisiert irgendwie herstellen. Das ist wie so ein Maßanzug für die Ohren. Die steckt man da rein und dann ist die Welt weg. Da kommt nur noch der Sound durch, der da durchgebracht wird. Und das heißt natürlich zum Beispiel, dass man diese Probleme, die wir jetzt zum Beispiel mit dem Bühnensound damals hatten, gar nicht mehr hat. Du hast eigentlich immer den gleichen Sound. Scheißegal, ob du in einem 500er-Club spielst oder im 50.000er-Stadion. Es ist wurscht. Die Frage ist nur, wie viel du von der Atmo draußen mit dazu mischst. Du musst ja auch mit dem Mikrofon da reinmischen. Und das war, aber damals gab es das nicht. Und wenn es das gegeben hätte, hätten wir es natürlich auch nicht genommen, weil wir das nicht so doll finden vielleicht oder weil uns das nicht so behagt hätte. Und deshalb ist es so, dass man eben, wenn man dann plötzlich 3 Meter auseinander steht, einen ganz anderen Bühnensound hat. Völlig anders. Natürlich. Der Jakob ist weg mit seinem Amp, der einen normalerweise immer alles zulärmt. Und dann soll ich mir den jetzt auf den Monitor geben oder was? Man weiß es
besser nicht.
Ja, aber wenn nicht, ist auch doof, weil dann kriege ich das
die Info, ne?
Ne? Das ist ja, der ist ja der 30 Millisekunden weit weg. Und das ist eben genau dieses Problem, was wir dann angefangen haben, was dann später auf andere Weise mit Ansagen, aber da war, du hast recht, das war das erste Mal, dass wir so Sporthallen, Indoor, Festivals, Biskuithalle, Bonn war auch mal so ein Ding, da war so ein Gruftfestival, das hieß Lords of the Independence oder so.
Fields of the Nephilim. Independent war eine große Sache.
Ne? Fields of the Nephilim und so, aber eigentlich relativ gruftiges Line-Up und wir waren da auch mit drin. Das weiß ich noch. Das hat Ernst Ludwig Hartz damals gemacht.
Auch so. Furchtbar, wenn der Kamerakran von hinten ins Schlagzeug fährt.
Naja, gut, das, aber das ist ja.
Oh, ich habe mich erschrocken. Ich hatte mit Augen zugespielt und dann auf einmal dieser. Nee, der war neben mir im Schlagzeug drin. Furchtbar.
Ja, ja.
Aber nochmal ganz kurz zu dem Bühnensound, weil das ist ja auch eine Sache, die bei Tourneen eine große Rolle spielt. Also wie hört man sich, wie funktioniert das? Ich glaube, wir haben das in einem anderen Podcast auch schon mal beschrieben. Gibt es da einen Monitor und es gibt jemanden, der mischt das und so weiter und so fort. Aber heute gibt es In-Ear, mal gibt es schon länger. Warum bevorzugen manche Musiker In-Ear und manche mögen sozusagen immer wieder wechselnde akustische Räume? Weil jeder Raum ist anders, ja, jeder Abend klingt anders. Und also ich für meinen Teil kann nur sagen, ich finde das ist eigentlich ganz interessant, diese Herausforderung anzunehmen, auch wenn es manchmal ärgerlich ist und nicht wirklich gut klingt, ja, weil Räume einfach auch nicht gut klingen und das merkt man dann auch auf der Bühne. Aber die Vorstellung, dass ich sozusagen jeden Tag den immer gleichen Klang im Ohr hätte, ich weiß auch nicht, ich habe es nie ausprobiert, ja, Spekulation, aber ich habe das Gefühl, denke so, ich würde mich langweilen. Ich glaube, ich liebe den Umstand, dass es halt nicht alles ganz richtig ist und ich mich immer wieder neu drin zurechtfinden muss. Ich finde, das ist ja eine interessante Herausforderung.
Du bist ja auch nicht jeden Tag gleich drauf. Also du hast
ja. Ja, aber du hättest diese Hilfe, dass das jedes Mal gleich klingen würde im Ohr. Jeden Abend klingt es gleich, eins zu eins. Das ist schon interessant irgendwie.
Ja,
ist das erstrebenswert? Soll das und dann oder ist das etwas, wo man sagt, naja.
Vielleicht können wir darüber nochmal reden, wenn wir einen Ausblick machen auf die Tournee, die jetzt am 21. beginnt, weil das ist auch interessant, weil wir ja hier zumindest war völlig klar, wenn du auf einem Level spielst, du spielst in diesen Level so Clubs zwischen 300, eine Größe von 300 bis 800 oder 1000. Das ist eigentlich ein Level. Das heißt, du hast die Bühnengrößen sind ähnlich, die Situation ist ähnlich, der Bühnensound ist ähnlich und so weiter. Und so sind wir die ganzen 80er Jahre eigentlich da super easy durchgesegelt, ja, mit Hilfe unserer unschlagbaren Lebern und sonstigen inneren Organe und haben eigentlich das eigentlich ganz gut durchziehen können. Aber es war auch klar, es ist sehr anstrengend. Es war viel Arbeit, wir mussten schleppen, wir mussten, auch dass man sich da nicht die Finger klemmt und so, wir mussten die uns selber fahren, zwei Autos selber fahren, eins mit der PA drin, eins mit noch Musikern, dass die noch ein bisschen früher da sind oder den Technikern. Und das war im Grunde genommen war es richtig harte Arbeit. Und dann, ich war dann am Ende der 80er Jahre auch bald 30 und dann war auch mal klar, dass es auch nicht mehr ewig so weitergeht.
Ne? Ja, deswegen gab es ja auch diesen Begriff für diese Art und Tourneen, der Scheuersack.
Scheuersack-Tour, genau. Da kommst du mit so ein paar Steinen zusammen in so einen Sack, das wird so lange durchgeschüttelt, bis du selber so ein Stein bist. Ja.
Waren denn dann die damals hinterm Mond, diese Tournee, sind wir da vorher mit Herbert Grünemeyer gefahren oder war das danach?
Das war danach. Wir kommen in die 90er Jahre. Ja. Was ja passierte, war auch, wir haben ja dann die 90er Jahre damit begonnen, dass wir eine deutschsprachige Platte rausbrachten, die damals hinter Mond. Auch da spielten wir mehr oder weniger in dieselbe Art wir spielten zum Beispiel in der Butch Cup in Frankfurt und es waren plötzlich weniger Leute da als bei der Battle of Jimmy and Johnny. Weil zwar haben die den deutschen Song bejubelt, aber viele sind dann auch nicht mehr gekommen. Weil sie dachten, nee, das ist nicht mal meine Art von Band. Wir hatten früher mehr so einen internationalen Flair, das war mehr so internationaler Indie-Rock, so mit Velvet Underground anklingen und so, oder? Richie, was würdest du sagen? Und dann plötzlich waren das so Lieder, so ich liebe dich und so weiter. Da trennte
sich dann die Spreu vom Weizen. Ne?
Naja, kann man so nicht sagen. Also, aber es war aber Geschmackssache. In der Schweiz, wo wir eine Riesennummer waren mit den Elements, in den 80ern gingen die Zuschauerzahlen deutlich zurück. Die fanden das auf Deutsch gar nicht gut, weil da auch ein Ressentiment gegenüber ist oder so ein schlechtes Gefühl gegenüber dem Nachbarn im Norden und seiner Sprache, dass man also eigentlich, viele fanden eigentlich das auf Englisch besser, wenn die auf Englisch mal singen. Ja? Und viele machen das da ja auch. Es ist ja auch ein mehrsprachiges Land, darf man nicht vergessen. Genf und so, das war plötzlich alles raus. Die fremdsprachigen Teile, ne? Das war schon irre. Und dann kam, aber das war trotzdem eine erfolgreiche Tournee. Es ist nicht so, dass wir da draufgezahlt hätten. Wir haben gut Geld verdient und das war alles okay. Aber es war nicht so, dass man das Gefühl hatte, so, jetzt strömen die Leute sofort. Wir hatten ja auch in dem Sinne nie einen Hit oder so, dass man sagen konnte, plötzlich kommen alle oder so, sondern wir haben die ja eigentlich immer einzeln zusammengesucht, die Leute. Ne?
Und dann kam ja diese Einladung von Herbert für diese Konzerte, ja, oder?
Davor noch.
Ja.
Davor noch hat der liebe Gott die Israel-Tournee 1991
ja, gesetzt. Drei Konzerte.
Drei Konzerte, Tournee, ja. Obwohl wir sozusagen dieses englischsprachige Ding abgeschlossen hatten,
indem genau,
wir
in Tel Land Aviv, kamen, Haifa, wo
wir mit diesen Liedern echt richtig, richtig Stars waren. Die flippten voll aus. Und in dem Moment hatten wir gerade die Sprache gewechselt. Tja, tough luck. Aber auch da Schande über das Goethe-Institut. Solche Gigs hätte man eigentlich Support gebraucht. Und das Goethe-Institut, denen war das zu heiß. Die Deutschen waren eh gerade, also auch zu Recht, nicht gut angeschrieben in Israel wegen des Golfkriegs und wegen dieser Gasgeschichten, wo man davon ausging, dass Komponenten für Giftgasherstellung an Saddam Hussein verkauft worden sind aus Deutschland. Und das war denen dann zu heiß und die hatten sowieso keinen Bock auf uns und sagten, nee, wir machen das nicht. Und das war für die Veranstalter, das waren zwei Leute, Eris Perry und Laurent Heimann, für die war das echt eine harte Sache, weil die haben echt viel Geld riskiert. Und wir waren auch da richtig teuer. Das kostete 70 Schekel oder sowas. Und nee, mehr noch. Also das war richtig viel Geld. Das war so wie $35. Ja, 70 Schekel sind $35. Sowas kostete das ungefähr. Das war für uns ein unvorstellbar hoher Preis damals. Ja.
Aber die haben das sehr gut gemacht.
Ja, die waren super. Ja.
Und wir waren ja auch in den Charts, sogar mit zwei Titeln gleichzeitig, glaube ich, damals.
Ja.
Wir waren also da, ich glaube, das war das einzige Mal, dass ich das Gefühl hatte, so wie das so sich anfühlen muss, wenn man so ein Star ist, ne? Dass man also im Bus erkannt wird, dass die Leute einem nochmal die Hand schütteln und sagen, das ist ein tolles Konzert. Also Leute erkannten einen, aber es liegt natürlich auch daran, dass das eine kleine Szene ist und ist auch nicht so groß, Tel Aviv. Und alle, die irgendwie was auf sich hielten, waren bei diesen Konzerten. Ne?
So ein internationaler Act auch einfach, dass man sozusagen, stell dir mal vor, du bist jetzt, das haben wir ja auch mitbekommen, wir sind ja dann letztendlich durch die deutsche Sprache auf den deutschen Sprachraum begrenzt worden. Man kann auch mal in Holland spielen oder so, aber nicht mit dem gleichen Recht, wie wir vorher das gemacht haben im Melkweg in Amsterdam, sondern das fiel dann plötzlich raus. Da spielst du nur noch für die Expats, die da gerade abhängen in Amsterdam. Ne? Kannst du machen, kannst du auch bleiben lassen. Aber wenn man sich das anguckt, du weißt doch damals hier, der Alain, ne, von den Young Gods, die waren ja so ein internationaler Act, die mussten dann eine Welttournee machen, da waren die 2 Jahre weg von zu Hause, ne? Und die haben ja auch nur auf diesem Level gespielt, so ein paar hundert Leute vielleicht oder so. Aber dann in Australien, ne?
Ja, überall, Moskau etc. Ja,
und dein Kind wird unterwegs geboren und du kommst dann mal gerade für ein paar Tage nach Hause und fährst wieder los, ne? Das ist schon hart. Also ich bin eigentlich dann, als du mir dann davon erzählt hattest, so war ich dann eigentlich ganz froh, dass uns diese Art von internationaler Affäre, du spielst in Köln im Luxor, okay, dann spielst du in Poitiers im Luxor und dann spielst du irgendwie in Lissabon im Luxor, weißt du, was ich meine? Ja. Also das ist dasselbe, einfach nur noch die Ausweitung der Kampfzone, aber mit denselben Mitteln, das ist natürlich total hart. Weil wenn er schon so anstrengend ist mit diesen, ne? Und man darf eins nicht vergessen, das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, weil das von Anfang an zu der Band dazugehörte. Wir wollten nicht so viel spielen.
Nee, das wollten wir nicht. Und wir hatten, also so wie ich mich erinnere, waren es vor allem ökonomische Gründe, dass man gesagt hat, man macht sich rar. Man spielt sich nicht tot. Man hatte gesehen, was andere machen, die x-mal spielten, da kam keiner mehr hin nach dem dritten Mal. Ja, zweimal in einem Jahr und so weiter. Und wir haben immer gesagt, nee, wir gucken in Berlin war das die erste, wo wir gesagt haben, da haben wir jetzt gespielt, da spielen wir jetzt mal ein Jahr nicht oder wir spielen erst wieder nächstes Jahr.
Ja.
Und das ist eigentlich, haben wir auch auf die anderen Orte angewandt. Und das ist ja bis heute so, dass man sich die Karte anguckt und sagt, wann waren wir da das letzte Mal? Nee, da waren wir letztes Jahr, das geht nicht. Oder hier um die Ecke noch und so weiter. Aber dieses Überspielen auch, ja, dass wir... Und zwar so wichtig, dass so eine Nachfrage auch immer besteht.
Ja, gut, aber es gibt Künstler, die haben eine gute Nachfrage und die spielen halt 200 Gigs im Jahr. Und wir, wenn wir es richtig heftig kommen, ich glaube, das heftigste war 87 mit 36 Gigs. Ich glaube, mehr haben wir nie gespielt.
Das haben wir nie wieder getoppt.
Jetzt haben wir hier dieses Jahr haben wir jetzt diese 28 Gigs. Ja. Das ist eigentlich schon viel. Das ist nur auch deshalb so, weil wir in manchen Städten zweimal spielen, weil wir eben in diese Konzertsäle gehen, die nicht so viel Kapazität fassen. Und dann spielen wir da zweimal. Aber so 30 Gigs ist eigentlich immer das Äußerste gewesen. So sind wir auch erst sehr spät auf unsere 1000 Gigs gekommen. Viel später als, sagen wir mal, die Toten Hosen oder so. Ja. Und das ist, und zwar, ich glaube, das liegt auch daran, dass wir aus dieser New Wave-Zeit kamen. Irgendwie ist jetzt so die Idee vom hart arbeitenden, ehrlichen, schwitzenden Rocker, der sich sozusagen mit mühsamer Kleinarbeit auf Tournee
die 60er, 70er Jahre Geschichte.
Das Geld verdient, das war irgendwie, das fanden wir nicht attraktiv. Wir waren mehr so Roxy Music Fans oder auch Velvet Underground, die das ja auch in dem Sinne nicht gemacht haben. Das macht man mal, aber die Vorstellung daraus, darauf eine Existenz zu gründen, war irgendwie, fanden wir irgendwie ungeil. Das heißt, wir wollten eher sagen, wir wollen Platten verkaufen, wir wollen einmal Songs schreiben, die so erfolgreich sind und Aufnahmen machen, die so erfolgreich sind, dass man eigentlich im Grunde genommen diese Tourneen machen kann, wie man Spaß hat. Und man will auf keinen Fall tingeln. Man will nicht plötzlich, und ich habe die ganzen 80er Jahre nebenbei noch gearbeitet. Weil, ja, ich, das, weil ich dachte, das kann nicht, mit dem Live-Geld kommt man nicht hin und mit dem Plattengeld schon gar nicht. Und deshalb ist es besser, live zu arbeiten zu gehen, als jetzt auf Däubel komm raus noch in Pferden an der Aller zu spielen und so.
Ja. Richard, was hast du noch gearbeitet
parallel? Ich habe auch gearbeitet.
Ja,
ich war in der Gastronomie, also ich war in verschiedenen, ich war im Schwarzen Café, dann war ich eine Zeit lang im Metropa, eine Zeit lang auch parallel in beiden.
Stimmt, du hast Gastronomie gemacht.
Ja,
ne? Genau. Und ich war bei der Bahnhofsmission.
Ja. Und das ist ja auch, deshalb war es ja auch bei Corona so eine Sache, dass also ja zwei Sachen wegbrachen. Also sowohl die Möglichkeit, als für Musiker Live-Geld zu verdienen, wie auch die Jobs zu machen, mit denen sie normalerweise ihr Geld verdienten, wenn sie nicht unterwegs waren. Nämlich, dass sie irgendwie in der Kneipe arbeiten können, weil die waren ja auch zu. Und das war das Perfide, ne? Das war das so sozusagen, das, weil klar, Gastronomie ist ideal. Du kannst den Job kündigen und dann kommst du irgendwann wieder. Ist doch geil. Und die freuen sich, dass du wieder da bist. Ne? Und anderen Jobs kannst du das nicht bei so 9-to-5-Jobs, weil da sind andere Bedingungen, auch im Rahmentarifvertrag und so. Ne?
Ja, und Gastronomie ist natürlich, hast du Zugang zu,
ja.
zum Alkohol.
Gut, dann haben wir diese, diese Vorgruppentour mit Grönemeyer gemacht.
Ja. Und da ist uns ja was ganz Entscheidendes passiert. Wir hatten einen Autounfall, ne?
Ja.
Der uns dann bewogen hat, die Frage des Transport grundsätzlich nochmal zu denken und zu sagen, das geht so nicht. Wir können nicht PAs noch aufbauen, wir können das nicht alles machen und dann noch fahren und spielen und so weiter. Das ist einfach zu viel.
Ja, wir waren mit so einem Sprinter unterwegs. Wir hatten tatsächlich oben im Koma-Brett die ganzen Gitarren, weil sonst wäre das gar nicht alles reingegangen. Wir waren dann mit 8 Leuten drin oder so, mit also Crew-Leute und eben die Band bis auf Richard. Der fuhr extra.
Der fuhr hinter
dem Auto hinterher. Weil wir wollten den Auftakt-Gig in Coesfeld, der war noch nicht mit, der war ein Warm-up-Gig für uns sozusagen, bevor wir mit Herbert fahren.
Und dann platzte uns, weiß ich noch, der Hinterreifen auf der Autobahn. Und ich saß vorne neben Günther, der fuhr. Und wenn bei einem sehr schwer beladenen Auto Fliehkraft einsetzt, weil das nicht mehr im Gleichgewicht ist, ne, dann fängt das erst an, so ein bisschen zu rütteln. Dann werden die Seitwärtsbewegungen immer größer. Ja. Und wir hatten großes Glück, dass wir nach rechts raus, wie
bestellt,
auf so einem Gebüsch, so gelandet sind mit Tempo 40, 50 noch und sind dann ausgestiegen wie aus so einer Raumkapsel. Das lag dann auf der Seite und man hat dem Auto eigentlich nicht so richtig angesehen, dass es einen Unfall hatte. Es war aber in sich komplett verzogen und alles war noch da. Es
standen nur noch 3 Räder auf der Erde. Ein Rad von dem Auto stand hoch hinterher.
Aber wir stiegen dann aus, also leicht unter Schock, aber auch irgendwie alle ganz glücklich, dass wir dass nichts weiter passiert war. Das war ein Riesenglück.
Wir haben noch gespielt, haben gesagt, wir fahren nur noch mit Autos, mit Bussen, mit Doppelbereifung. Wenn einer Reifen platzt, hat er noch einen zweiten. Und richtigen Nightliner, also richtigen Bus mit einem professionellen Fahrer, sonst brauchen wir das gar nicht mehr zu machen.
Das von hinten anzuschauen, wenn man mit dem Auto hinterherfährt, das war echt
Und das ist gut, und ansonsten haben wir das, da haben wir ja, glaube ich, bei dem entsprechenden Damals hinter Mond Podcast, glaube ich, und dem Weißes Papierkorps, hast du schon drüber geredet. Die Grönemeyer-Tournee, da waren wir halt Vorgruppe, da ist man halt der Arsch mit Ohren. Die Leute stehen da schon seit Stunden in der prallen Sonne und dann kommt man und die wollen einen wirklich nicht haben. Herbert war super, hat das irgendwie gut moderiert und es hat uns auch sehr viel gebracht. Aber das war sozusagen ein Sonderfall. Das war das einzige Mal, dass wir als Vorgruppe unterwegs waren und wir, uns gab es immerhin schon 7 Jahre. Das ist schon eigentlich gar nicht so. Und wir hatten schon 4, 5 Platten rausgebracht. Das ist eigentlich ungewöhnlich, dass man sich dann sowas nochmal antut. Und ich fand es eigentlich gut von der Band, dass wir das gemacht haben.
Weil es hat auch was gebracht. Es war nur gut, es war auch mal wichtig, auf diesen riesen Bühnen kontinuierlich zu stehen.
Ja, wir haben auch echt nochmal was gelernt. Ne? Da haben wir dann auch was gelernt über die wie das läuft bei so Stadion-Gigs. Das waren ja Stadion-Gigs. Es war so zweite Liga-Stadion oder dritte Liga-Stadien, weil das auch so eine Nachfolgetournee von der Luxus war. Aber da haben wir eine Menge gesehen. Auch da habe ich gesehen, das war natürlich wie Open-Air-Konzert eigentlich. Aber auch da hat man gesehen, so möchte man eine Tournee eigentlich, also würde für Element of Crime so eigentlich, habe ich immer schon damals gedacht, so eigentlich nicht passen. Weißt du, was ich meine? Also so, weil das auf eine Weise groß war und aber auch, ich habe jemals damals gedacht, das könnte ich nicht so, das würde ich nicht wollen, weißt du so.
Ich finde, es verlangt von einer Band, also vor allen Dingen vom Sänger, aber eigentlich glaube ich, jeder hat sich irgendwie auf eine Art da angesprochen gefühlt, ist, du guckst ja bei so einem 30.000er Stadion, du guckst in so einen riesen Rondell und das hat sowas, das kriegt sowas Messias-mäßiges. Da gibt es so einen Aspekt, so, ne? Dieses Verkünden von etwas und diese geschlossenen Räume, ne? Die dunkel sind, ja, wo du auch nicht so viel siehst von den Leuten, ne? Da ist, kannst du dir vielleicht eine Form von Intimität scheinbar wahren. Du bist da zwar auf dem Präsentierteller, also macht ja keinen Unterschied, das Publikum sieht genauso gut, aber du selber siehst anders und kannst auch eine andere Vorstellungskraft entwickeln von dem, was du da eigentlich gerade machst. Und ich finde, das ist in Stadien, Open Air, das, ich finde, mir macht es auch noch Spaß, aber ich finde, das ist so auf Dauer, ich persönlich mag Räume, die dunkel sind und wo man über das Licht eine künstliche Atmosphäre herstellt, ja, naja, die auch angepasst ist an die Band. Ja.
Später mal bei den Nuller- und Zehnerjahren, also dass wir da auch ein paar andere Sachen noch, die haben uns das dann auch zu eigen gemacht, aber auf eine andere Weise. Und das ist aber eben, es gibt ja zwei Aspekte hier. Es gibt die Tourneen, die man macht, für uns immer mit der Platte zusammen, also die große, die Haupttournee sozusagen. Später gab es dann auch die Nachfolgetourneen. Und es gibt dann die Sachen, wo man eingeladen wird, Festivals, also Geschichte, Sommerkonzerte, Sommerkonzertreihen und so weiter, die sozusagen, wo die einen anfragen, ob man dann nicht auch spielen will. Sowas wie, in Kulturarena Jena oder so, nur als Beispiel. Ja, also, und es gibt jede Menge solche Sachen und Tollwood Festival und so. Und das haben wir uns ja dann doch zu eigen gemacht, auf eine Weise. Aber vieles davon haben wir gelernt dort und vieles fiel uns dann auch leichter, als ich das damals gedacht hätte. Ja, es kommt auch dazu, glaube ich. Bei der Weißes Papier und der wie hieß sie noch danach, die an einem Sonntag im April, ja, da ist ja im Grunde genommen ein großer Wechsel passiert, ne?
Genau, da gab's.
Da sind wir plötzlich von diesen Tausender-Clubs rausgerutscht in größere Hallen. 2000er. Und plötzlich war alles ganz anders.
Und wir hatten, die Besetzung war ja auch anders, weil wir spielten dann zu sechs, ne?
Ja.
Wir spielten mit Ecki Busch, der da auch noch Piano oder Orgel spielte und Dave der Gitarre noch spielte. Und das, also ich weiß noch, mich hat das überfordert am Anfang. Ich fand das, also je größer die Hallen, jedes Mal, wenn eine Halle größer wurde, dann habe ich wirklich gebraucht, bis ich mich daran gewöhnen konnte. Auch wie ich das auf der Bühne so manage, dass ich gut höre, dass ich irgendwie so Teil des Ganzen bin.
Ja, wegen dem auch, was da zurückkommt. Ne? Also du spielst in so eine große Halle und es kommt ja durch diesen langen Hall und so, kommt so ein Watte-Ding zurück. Und alles vom Mulm zu. Und vom Schlagzeug kommen irgendwelche Backbeats, kommen irgendwie so push, push, push. Und so. Also du hast im Grunde genommen, ziehst du plötzlich in so einer Wolke, das Konkrete der Musik ist plötzlich weg. Und du musst aber ja trotzdem beurteilen können, was du gerade tust. Ne, muss gut draufbleiben und darf sich davon nicht ablenken lassen.
Also vielleicht kann man nochmal kurz erklären, dass man im Grunde genommen der Klang auf der Bühne wird zum einen durch das, was man selber macht, generiert, aber dann gibt es die Monitorboxen, die das auch nochmal abbilden. Mhm. Es gibt das, was die anderen spielen, was man von denen hört, teilweise zeitverzögert, weil die ja auch weiter weg sind. Und dann gibt es noch den Raum auf der Bühne und den Raum draußen, wo die Zuschauer sind. Und der Raum draußen, der kommt in Zeitverzögerung zurück und alle Signale, wie das Schlagzeug und so weiter, die also sehr eckig sind und sehr hart, das muss man sich vorstellen, du hörst die Snare auf der Bühne und dahinter ist zack, wie so ein Echo immer von draußen. Und das ist natürlich anstrengend, muss man sagen, ja, da in Räumen, die so schlechte Akustik haben, dass das nicht separiert ist, dann da zu spielen.
Ja, wozu soll man spielen? Ne?
Da weiß man dann Signal teilweise nicht, zu wem man oder ja, was man spielt.
Man muss es zumindest lernen. Man muss sich lernen, sich darauf zu konzentrieren. Man muss auch lernen, den Bühnensound anders zu machen. Man muss auch lernen, dass man nicht so sehr sich auf die Monitore verlässt, sondern dass man von vornherein die Sache, die man schon im Übungsraum macht, genau ausbalanciert, dass man da schon ein gutes Verhältnis zueinander im Sound und so hat. Denn man muss einfach nochmal neu lernen. Wir mussten das einfach nochmal neu lernen. Und das war sozusagen der Schritt sozusagen in die ganzen 90er Jahre hinein, dass es dann in der zweiten Hälfte eigentlich gut funktioniert hat. Es gab natürlich auch personelle Änderungen und so, da brauchen wir gar nicht groß drauf einzugehen, weil da ist noch einiges passiert. Ecki Busch ist irgendwann gegangen, um das Ecki Busch TZ zu machen. Wir haben uns von Paul Lukas getrennt, als kriegt einen neuen Bassisten, nämlich Christian Hartje. Aber das ist gar nicht so wichtig dabei, weil das Entscheidende war, dass wir dass wir diesen Weg gehen mussten, dass wir irgendwie uns von diesen kleineren Clubs in dieses nächste Level bringen mussten, aber dass wir auch dafür ein bisschen Zeit hatten. Das ist ja das Tolle an der Band. Wir sind langsam gewachsen. Wir kriegten plötzlich ein eigenes Catering mit. Die fuhren dann mit. Und wir kriegten plötzlich richtig gutes Essen. Wir hatten plötzlich eine genug Crew dabei, die haben alles für uns aufgebaut. Die Stagehands waren da, die örtlichen, um unsere Sachen zu schleppen. Wir mussten das alles nicht mehr machen. Wir hätten es aber auch gar nicht mehr machen können. Also jemals nicht mehr so. Ne? Das war klar, das hätte man das irgendwann nicht mehr machen können. Und die Hotels wurden besser. Wir wurden also nicht mehr so runtergerockt in irgendwelchen Heartbreak-Hotels. Das war natürlich auch super. Und kein Klo mehr auf dem Gang und so. Ne?
Ja, gleichzeitig, ich weiß noch, das war auch so, sagen wir mal, das war eine Neuerung, die war so überraschend auch. Ich weiß, dass ich immer noch Sachen mitgenommen habe von der Tour, wie so ein Eierdieb, ne? Dass ja, man am Catering irgendwelche Süßigkeiten, weil man dachte, die gibt es am nächsten Tag nicht mehr. Also wirklich so, und das hat eben wirklich ein paar Jahre gedauert. Und da merkte man auch so die eigene Herkunft, die konnte man dann auch nicht verleugnen im Umgang mit dem Gebäck, was da lag so. Ja? Also,
das hing natürlich mit diesem Popularitätssprung mit der Weißes Papier zusammen. Damit war ja plötzlich ein Riesensprung in der Popularität und dadurch auch eben in der Nachfrage live und so weiter. Das wurde dann richtig fett und die 90er Jahre waren davon bestimmt. Wir haben dann nochmal versucht, in Frankreich was zu machen. Das hat sich nicht gelohnt, haben wir gefunden. Wir haben angefangen, Nachfolgetourneen zu spielen. Also und nicht mehr jedes Jahr eine neue Platte zu machen, sondern dann lieber die eine Tournee und dann nochmal eine Tournee unter derselben Flagge ein Jahr später.
Nochmal, manchmal also noch die dritte Ebene.
Ja, aber erstmal die erste Nachfolgetournee überhaupt war 95. Das war, haben wir dann auch mal sowas wie Uelzen gespielt oder so. Einfach, aber die meisten Menschen in Deutschland leben ja auch in solchen Städten. Deshalb ist das gar nicht so falsch. Heute machen wir das ein bisschen anders, aber da kommen wir vielleicht auch später noch drauf. Die Technik, es war damals so, es war alles analog, es gab alles an Pulte waren analog, man hatte immer einen Monitor, also einen Monitormixer für die Bühne, also jemand, der für den Bühnensound zuständig ist. Und man hatte einen Front-of-House-Mixer. Und am Ende der 90er Jahre kriegten wir dann auch Uli, unseren Backliner. So glaube ich, das war Ende der 90er Jahre. 99, 98, sowas. Ne? Mhm. Wo wir dann plötzlich jemanden hatten, wenn uns die Gitarre verstimmt war, mussten wir die nicht selber stimmen und die Leute damit nerven. Was ja auch was anderes ist, ob du das vor 300 Leuten im Luxor machst oder 200 Leuten oder vor 3000 Leuten im E-Werk irgendwie anfängst. Pling, plong, plong, plong. Das ist irgendwie ungeil. Ne?
Ich weiß gar nicht, sind uns damals noch so viel, also ich glaube, wir sind immer noch Seiten gerissen.
Ja,
damals.
Uns sind noch Seiten gerissen, ja, aber das Schlimmste, das war auch nicht schön, aber die Unsicherheit vor allem, dass das passieren könnte, ne? Die Angst davor. Aber eben auch, dass die einfach immer gut gestimmt sind und so, weil gerade wenn der Sound so ein bisschen mulmiger wird und so, wenn das dann alles auch noch verstimmt ist, dann macht das gar nicht so viel Spaß.
Ja, es multipliziert sich ja alles.
Ne? Multipliziert sich alles, ja. Aber das war toll. Wir haben dann auch, das im Grunde genommen waren die 90er Jahre so eine Anpassung an so ein größeres Ding. Wir sind dann in Berlin zum Beispiel, wir hatten ja dann, das Quartier Latin gab es nicht mehr, das Quartier gab es nicht mehr. Wir hatten Anfang noch der 90er noch im Quartier gespielt, dann ist das verkauft von Wintergarten gemacht worden. Dann haben wir erst im Huxleys gespielt, hat uns nicht gefallen und so. Und dann haben wir dann ja in der Arena gespielt, Arena Treptow, was eigentlich eine tolle Sache war, weil das war so von der Größe her, es wirkte immer noch wie so ein Club, aber die alte Busbahn-Depot war eher so wie ein Open-Air-Gig in der Halle. Das war irgendwie ganz komisch, fand ich. Aber irgendwie auch geil, weil das hatte was. Ja. Wurde aber irgendwann von den Leuten nicht mehr so angenommen.
Nee, klar, bei 10.000 Leute, 9.000, 10.000 Leute in der Halle, die 2.000, die am Rand stehen, da kriegst du da nicht mehr ganz
viel. Es war soundmäßig auch schwierig zu handeln und da war auch klar, dass man muss das nicht unbedingt so groß machen.
Aber apropos diese große Halle, ich weiß nicht, ich hatte gestern, als ich drüber nachgedacht habe, was ist Thema bei Tourneen und so. Also für mich war, da kam mir Lampenfieber, war für mich immer ein Thema. Und ich weiß noch, dass in der Arena Dave zu mir sagte in der Backstage, Jakob, geh mal runter und schau doch mal. Und ich hatte ja vorne nur die leere Halle gesehen. Und ich weiß noch, ich bin dann runtergegangen und habe über die PA so vorsichtig geguckt. Und es hat mich körperlich getroffen, die Menge an Leuten. Und ich habe so einen Adrenalinstoß bekommen. Und dann sind wir auf die Bühne gegangen und haben von der Freedom, Love and Happiness, Feel Like a Blind Man, Almost Dead gespielt. Ja, genau. Und es fängt ja, ist ein ganz dünnes Stück, das fängt ja nur mit allem so einem Basston, so ein bisschen Gitarre und dieses bisschen Schlagzeug. Und ich dachte, ich sterbe. Ich hatte so viel Adrenalin, ich dachte, wenn ich mich jetzt bewege, dann falle ich um, Kreislauf, irgendwas. Das ging dann irgendwann. Aber das waren die Wirkung von so vielen Leuten auf mich. Also, dass die Menge an Leuten tatsächlich auch diese Angst ausgelöst haben. Und ich nehme mal an, das war bei euch nicht ganz so. Ne? Ihr wart da viel routinierter oder ihr habt das irgendwie anders gemacht mit diesen.
Ich habe immer das Gefühl, sagst du das mal?
Ich habe eigentlich keine große Bühnenangst, muss ich sagen. Also ich bin so ein bisschen aufgeregt und nervlich so ein bisschen so angerissen, aber so richtig Lampenfieber in dem Sinne habe ich in den ganz frühen Jahren gehabt. Aber das hat sich dann allmählich irgendwie...
Ist ja auch gut, als Schlagzeuger...
Ja, du setzt dich, Schlagzeuger hat seine eigene wichtig. Burg, ne? Du hast eine eigene Festung. Absolut. Du setzt dich da hinten rein, hast zwischen dir und den Leuten und den doofen anderen Bandtypen hast du da eine Trommel, die können dich alle mal am Arsch lecken, oder?
Also, Platz,
ja, und auch. Es ist auch so, du zählst ein und dann spielst du. Ja. Und wenn du aufhörst, ist das Stück vorbei. Fertig,
du sagst
ne?
quasi alles auf mein Kommando.
Du gibst alles vor, wenn ich da unsicher bin, dann gehe ich gar nicht erst hoch.
Ja, genau. Ja, bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich fast eher schwierig habe, ich finde, wenn bei großem Publikum ist das so abstrakt für mich, dass ich eigentlich das gar nicht mehr wahrnehme. Mm. Das ist wie wenn die im Dunkeln verschwinden. Das ist so abstrakt. Ne? So wie du ja eine einzelne Singstimme ist ja viel persönlicher als eine Chorstimme, als ein Chor, weil das klingt, das ist ja sozusagen eine Nivellierung von allem. Das ist natürlich Quatsch eigentlich, aber mir ist das so, das Lampenfieber verhält sich, also ist eher so bei kleineren Dingern habe ich mehr. Bei kleineren Gigs und das, weil ich auch das den persönlich, ich merke direkt, da steht jemand direkt vor mir und guckt mich an. Weißt du so? Das ist eine ganz andere Nummer. Da bin ich dann gehemmter. Und das andere ist, bei mir hat es viel mit Unsicherheit mit Texten zu tun. Wenn ich Angst habe, Texte zu vergessen, das habe ich aber nur die ersten Gigs normalerweise bei neuen Platten. Texte zu vergessen, dann bin ich einfach aufgeregt, weil es einfach Angst zu versagen. Es ist einfach nur Angst. Das hat damit Angst zu versagen und dann peinlich zu sein, ist natürlich immer so ein Problem.
Ja. Also aber man muss ja sagen, dass es heute, ich glaube, Zuschauer, ich weiß nicht, ob die, es passieren ja immer, was man kann es Fehler nennen oder Verspieler, aber es sind einfach Sachen, die normal sind. Die passieren einfach. Wörter, die anders gesetzt sind, irgendwelche Schläge auf dem Schlagzeug und heute, das hört ja keiner mehr, weil das ist so im Fluss, das geht alles. Aber ich weiß noch, es gab ja eine Zeit, wo alle auch so nervös waren, dass wenn einer einen Fehler gemacht hat, dass dann das hintereinander anderen auch und Stücke teilweise
in Stocken kamen.
Es gab Stücke, wo wir die Eins verloren haben, wo dann äumelte das vor sich hin und dann guckten alle zum Schlagzeug und da, Richard, da ist dann der Schlagzeuger natürlich, der sagt dann, hier ist jetzt wieder die Eins. Ja. Da geht es jetzt weiter an der Stelle.
Das ist schon. Ja, wie gesagt, also die Venues waren dann eben nicht mehr, waren dann eben in Frankfurt, dann ist man dann schon mal in die Hugenottenhalle gegangen. Das hat sich zwar nicht unbedingt gelohnt, aber hat man schon mal gemacht. Oder man hat dann eben in Köln im E-Werk gespielt und später dann im Palladium, aber eigentlich vor allem im E-Werk in den 90er Jahren, was auch immer schwierig war, weil da auch oft danach noch Disco war und so. Mhm. Oder sowas wie, man hat dann Longhorn Stuttgart oder in Wien dann eben im Rockhaus, das war dieses später Planet Music, das war da unten irgendwie, in irgendeinem, war ein bisschen weiter draußen und später dann in den Nullerjahren dann wird es noch größer, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Aber so ist, hat sich das alles so verschoben in jeder Hinsicht und jede Richtung. Ne? Wo haben wir da in München immer gespielt? Das war in der Muffathalle, genau, in der Muffathalle. Ja. Das war auch einfach so, das war eigentlich eher schon fast vertrautes Terrain. Ne? Aber es gab viele solche Sachen, dass man angefangen hat, sozusagen langsam und sicher, sich auch in diese Rockschuppen hineinzubewegen, wenn man später vielleicht nochmal drauf kommt. Und das ging natürlich dann weiter in den Nullerjahren, ne? Dass wir da, dass alles größer wurde nochmal, dass wir also nochmal, dann warst du halt dann in München, wie ist dieser Laden noch? Zenit, genau sowas.
Zenit,
ne? Oder dann in Berlin wurde dann eben die Arena immer voller, bis am Ende eben diese 9000, da war dann die Kapazität zu Ende. Es wurde alles größer, man hat immer versucht, neue Hallen anzugraben. In Hamburg hat man dann zweimal im Docks gespielt oder so. In Frankfurt fingen wir dann schon an, also haben wir dann zum Beispiel Jahrhunderthalle entdeckt und so Sachen. Also insofern kann man sagen, dass das mit der einfach diese Entwicklung, diese organische Entwicklung der Band sich irgendwann daran niedergeschlagen hat, aber dieser Wechsel zu den noch größeren Jahrhunderthalle war eigentlich eher angenehmer schon wieder. Weißt du, also weil das waren so richtige Konzerthallen dann teilweise schon, wenn es keine richtigen Rockschuppen waren, so Konzerthallen, die relativ guten Sound auch hatten, also wo man es auf der Bühne wieder ein bisschen leichter hatte. Na?
Und es ist interessant, dass wenn wir jetzt kommen wir in diese das jeweils nächste Jahrzehnt. Und es ist im Grunde genommen wie bei den Podcasts, wo wir über die Platten gesprochen haben. Du kannst aus diese ersten 4, 5, 6 Jahre, ne, da hast du diese ganzen, was du vorhin Opa erzählt vom Krieg, ne, der Granatsplitter juckt, ne, da hast du diese ganzen Geschichten, also dieses, man baute noch selber auf, die ganzen, die Aldi-Tüten, all diese ganzen Kuriositäten, die ja auch, sagen wir mal, den Flair ausmachen von Rock'n'Roll, ne, im weitesten Sinne, also das Klischee auch, den Mythos, ne. Und plötzlich wird das Geld überwiesen und es ist, ja, und der Vorverkauf, und man sieht, also alles ist schon so geregelt und da gibt es genaue Uhrzeiten und dann gibt es das Essen und dann steht man vorm Catering und macht dann noch vielleicht so spaßeshalber Sachen wie, wie viele Punkte gebe ich dem Catering heute, ja, aber es ist diese Sachen, die verschwinden.
Ja, dann, das kriegt einfach eine andere Nummer. Also zum Beispiel, das in den Nullerjahren ging es dann ja los mit Online-Ticketing, also CTS und so weiter, ging das dann los und auf generell aber auch so ein Shift hin zum Vorverkauf. Dass du, also früher war es in den 80ern war es noch so, da hast du eigentlich so 90% Abendkasse gehabt. Ja, wir haben nur 3 Karten vorverkauft, aber heute Abend kommen noch Leute, ja, weißt genau. du so. Ja, ja. Ne? Und in den 90er Jahren war das so ein bisschen, war das so eine Gemengelage, da merkte man schon, wenn der Vorverkauf, na, dann wird es schwierig und so. Und in den Nullerjahren war so, what you see is what you get. Du kamst ja an, der sagt, Vorverkauf ist so und so, vielleicht kommen heute Abend noch 20 Leute. Wir haben 2000 Karten vorverkauft, vielleicht kommen heute Abend noch 20 Leute an die Abendkasse. Oder so, also wenn du mal 100 Leute an der Abendkasse hast, das gibt's eigentlich gar nicht. Und deshalb ist es so, dass die natürlich einerseits die Veranstalter immer besser planen konnten, ne? Dass sie also von vornherein wussten, wo sie stehen. Also bei Arena in Treptow war es so, du konntest dir überlegen, wo du die Bühne hinbaust, weiter vorne oder weiter hinten, je nachdem, was du an Erwartung hattest, wie viele Zuschauer kommen, sodass du es kompakter oder größer machen konntest, bis du irgendwann ganz hinten warst mit der Bühne oder wir irgendwann ganz hinten waren mit der Bühne. Ne? Das gab es öfter mal. Oder aber eben auch.
Die Kalkulationen waren ja auch wichtig, weil der Aufwand wurde ja auch immer größer. Ja. Ne? Also du bist sehr, wir sind dann, man ist sehr früh in den Vorverkauf gegangen und hat dann auch schon gesehen, okay, das entwickelt sich gut. Also die eine Planung mit 2 großen Trucks und 2 Bussen oder einem Truck und 2 Bussen oder so weiter, man kann das leisten. Ne?
Ja, aber das haben wir, was wir immer noch gemacht haben. Wir haben das ganze Geraffel mitgenommen. Also nicht sozusagen
örtlich
anliefern lassen. Wir haben die Küche mitgenommen. Wir haben Catering mitgenommen, wir haben alles mitgenommen. Und da hatten sie dann irgendwann 20 Leute, 25 Leute auf der Straße, hatten teilweise 2 Nightliner, 2 LKWs. Ne, darf man auch nicht vergessen. Also eigentlich auch eine ganz schöne Sauerei. Auf eine Weise wurde das also richtig so ein Rock'n'Roll-Ding. Ne? Und wir haben, andererseits gab es dann aber diese Sommertourneen. Also wir haben eigentlich keine richtigen Nachfolgetourneen mehr irgendwann gemacht. Wir haben eher gesagt, wir spielen dann so Sommerkonzerte, weil es gab plötzlich überall diese Konzertreihen. Ne? So gibt es in Willingen-Schwenningen oder was, gibt es dann irgendwie so eine Konzertreihe, da spielen ja durchaus bekannte Bands einfach am Sommer nochmal auf so einer Sommerbühne und die Leute kommen und das fanden wir besser, als jetzt sozusagen selber nochmal für Kaiserslautern einen Gig zu buchen.
Und da sind wir dann mit kleinem Besteck dann gefahren.
Mit gar nichts eigentlich vielleicht nur ein Pult mitgenommen oder so und eben die Backline, also unsere Instrumente, aber eben das andere Zeug nicht mehr. Und dann, das war natürlich auch extrem viel entspannter auf eine Weise. Gleichzeitig war es so, dass man da immer sehr relativ große Strecken fahren musste, im Gegensatz zu diesen normalen Tourneen. Also du hast einen Tag, wie das sich gerade ergab, in Willingen-Schwenningen und am nächsten Tag in Lübeck, da bist du halt über Nacht dann gefahren, da bist du eigentlich immer im Nightliner geschlafen, hast du also so ein Camping-Feeling, aber auf hohem Niveau. Ne?
Also ich erinnere mich, es gab ja mal ein Gespräch darüber, was diese großen Tourneen mit 2 Bussen also und so weiter, was sie sind und die. Ich weiß noch, du hast dann irgendwann gesagt, die bekommen sowas, so einen 9-to-5-Job, wie mit so einer Uhr, die man so abstempelt. Immer dieselben Leute, immer das Essen zur selben, also klar, Sachen sind ja auch, müssen ja auch geplant sein, aber es kriegt sowas, was dann gar nichts mehr mit Rock'n'Roll zu tun hat. Ne? Sowas fast schon nicht Beamtenmäßiges, aber es hat so einen Aspekt von. Ja, Sterilität ist ja auch das falsche Wort.
Das Problem ist halt, wenn du deine eigene Produktion mitnimmst, dann musst du immer dieselbe Art von Saal nehmen. Das heißt, du bist nicht, wenn du dich auf Rockschuppen spezialisierst, also diese großen leeren Hallen, so nenne ich sie mal, wo die Leute auch nicht sitzen können, sondern stehen und wo sie sozusagen, sobald das Konzert vorbei ist, sozusagen mit riesen Ordnerketten sozusagen rausgescheucht werden wie Vieh und vorher reingeht, da weil die abbauen wollen und so. Oder diese Mehrzweckhallen und dieser ganze Kram. Darauf bist du dann angewiesen, weil du hast ja diese ganze Produktion dabei, die musst du ja aufbauen. Das wird eigentlich die Anweisung für den örtlichen, nur noch die Bühne, wo er die, wie groß die sein soll. Und dann wird der ganze Kram aus den LKWs rausgezottelt und da drumherum gebaut. Und das bedeutet aber auch, du kannst eigentlich auf so einer Tournee auch kein kleineres Konzert mehr spielen. Wenn du dann irgendwie, was ich, Salzburg Szene spielst, dann schaffst du da draußen zwei LKWs stehen mit Kram. Ja, und spielst mit der Haus-PA, weil was willst du denn sonst machen? Es gibt ja gar keinen Sinn, irgendwas rauszunehmen. Nimmst du das Pult raus, ist das schon halb so groß wie der ganze Saal. Und das ist ja das Problem, die Unflexible, das Nicht-Flexible an der Sache. Ja, das formalisierte Nicht-Flexible an so einer Tourneeplanung, das ist eigentlich gar nicht so toll. Weil das kam nämlich in den 10er-Jahren dann ja zu was anderem. Charlotte Goltermann, unsere Managerin, hat gesagt, ihr müsst auch mal was anderes spielen. Ihr müsst mal weil sie aus München kommen, das ist im Gasteig spielen. In München, im Gasteig in der Philharmonie zum Beispiel. Das war das erste Mal, dass wir so einen philharmonischen Saal gespielt haben. Und sie hat uns auch gezwungen, im Burgtheater zu spielen.
Und dieses eine Festival.
Welches denn? In Düsseldorf?
Dieses Bauernfeld. Ja, also im Nichts.
In Puch. Ja gut, das war wegen Abstand. Ne? Das war wegen Abstand, ist doch klar. Also das war in Puch, das Hippie-Festival, klar. Aber, ja. Nee, aber sie hat gesagt, das wäre ganz gut, wenn wir vielleicht mal auch für unser Publikum auch mal eine neue Art von Venues angraben. Und ich glaube, ich war ganz dagegen, wie immer. Bin ich immer erstmal total dagegen. Und dann habe ich mir das angeguckt und das war in München. Das war ein total toller Gig und Leute haben sich gut unterhalten und fanden das ganz stark und so. Und dann dachte ich mir, ja, okay, warum sollen die nicht auch sitzen? Warum bestehe ich darauf, dass sie stehen, wo ich doch weiß, selber als Konzertbesucher, der mittlerweile über 50 ist, damals über 50 war, heute über 60, dass ich gar nicht unbedingt 2 Stunden da stehen muss. Muss ich nicht unbedingt haben. Und Element of Crime machen ja kein Dance oder so. Ne?
Nee.
Und das war interessant.
Naja, weil es mit dem Bild von Rock'n'Roll hat nichts
unserem Bild,
weil
der aus dem Punkrock.
Also man steht da oben und man spielt und man ist diese Band und da unten sitzen alle und schlafen gleich ein. Ne?
Naja, so. wir kamen halt aus dem Punkrock oder dachten das zumindest und haben gedacht, so, das ist irgendwie dann falsch. Aber das komische Interessante war, dass für die Leute, glaube ich, auch teilweise angenommen echt wurde. Erleichterung war, weil mein Gott, Element of Crime ist halt keine Musik, wo du jetzt pogen musst und einen Moshpit brauchst, sondern ist eigentlich eine Musik, weißt du, wo du auch dich ganz gern einfach hinsetzt und dann sagst, okay, lassen wir mal laufen hier. Und wir haben ja auch gemerkt, wir haben dann immer im Tempodrom gespielt. Da haben wir gesagt, wir gehen raus aus der Arena, die Leute nehmen das nicht mehr an, zu 9000 da zu stehen. Und die haben sich auch beschwert, auch mit Briefen und so. Und hat Charlotte gesagt, geht mal lieber woanders. Dann sind wir in den Tempodrom gegangen, da ist die Hälfte der Plätze sind bestuhlt. Und wir haben festgestellt, die sind immer zuerst verkauft. Ja. Die Innenraum verkauft sich auch erst schon mal gut, aber dann ist der ausverkauft, war das dann ja immer. Wir haben dann 3-mal da gespielt. Die Sitzplätze waren stark nachgefragt, obwohl sie teurer waren. Und das ist ja nur ein Indiz dafür, dass die Leute, warum soll man den Leuten was aufzwingen, was sie nicht wollen? Ne? Ja, dann fingen wir ja auch wieder an, wir waren ja nicht nur noch zu fünft mit Dave, und dann hat aber Dave ja ab 2003 Bass gespielt und da waren wir ja plötzlich eigentlich nur noch zu viert.
Ja, genau.
Eine Zeit lang. Und das war aber nicht so, dass wir gesagt haben, große Befreiung, wir sind endlich wieder nur zu viert, sondern es war eher so, dass ich wollte dann gerne eine Geige dabei haben. Da hat Christian Komorowski mitgespielt. Ich glaube, es war die Tournee zur danach immer die Immer da, wo du bist, bin ich nie. Da hat er 3-4 Jahre lang mitgespielt. Und dann haben wir einen Saxophonisten geholt, nämlich Rainer Theobald, guten alten Theo. Und dann haben wir uns Ecki Busch wieder geholt, genau. Weil das Ecki Busch der Zett gab es auch nicht mehr. Und er hatte Bock und dann hat er wieder mitgemacht. Seitdem sind wir halt diese 6 Leute. Ne? Und das ist natürlich auch gut für diese Konzerte. Das ist auch viel fürs Auge. Du sitzt da zwar, aber du siehst auch, was die Leute so machen. Das ist nicht nur fürs Ohr, sondern auch fürs Auge eine tolle Sache. Also das war nicht eine Und dann war ja auch die Sache zum Beispiel Sporthalle oder Tempodrom, Max-Schmeling-Halle oder Tempodrom. Ne? Also nachdem wir ja merken, die Arena funktioniert nicht mehr so, gehen wir in so eine Mehrzweck-Sporthalle für 10.000 Leute oder gehen wir 3-mal ins Tempodrom. Und ich glaube, 3-mal Tempodrom war die bessere Wahl für unsere Art von Musik. Das nochmal zur Philips-Halle damals.
Ja, wir sind nochmal gegangen zusammen in die Boxerhalle und haben uns das angeguckt und haben gesagt, so, das ist nichts für uns.
Hat Jens dann gesagt, ich meine, wir haben ja schon Konzerte da gesehen, war ja auch okay, aber Jens meinte noch, da müssen wir uns auch was für die Visuals überlegen. Also für die Visuals. Und dann habe ich gedacht, oh nee, jetzt also noch eine Dia-Show, da habe ich eigentlich jetzt keinen Bock zu. Also und so. Ne?
Genau, sag mal, nenn einen Begriff, der uns echt verschreckt. Visuals.
Ja, wobei wahrscheinlich
wir hatten ja
wahrscheinlich
schon Visuals.
Ja, wahrscheinlich zu Unrecht. Und es gibt auch gute Sachen. Ja. Dann kam nämlich, wir haben also angefangen so aus den Rockschuppen, ich weiß noch, Halle 621 oder wie der heißt, oder 614 oder was in Zürich. Da kamen wir rein, das war am Anfang dieser vorletzten Tournee, glaube ich. Und da habe ich gedacht, nee, so einen Rockschuppen möchte ich eigentlich nicht mehr spielen. Das war so lieblos gemacht. Und das war so eine nackte Halle. Und die Leute wurden so aus den Gängen dann da so reingeführt. Und das war wirklich so wie so ein Viehauftrieb. Und das so, nee, eigentlich ist das nicht mehr so geil. Und dann sind wir dann doch lieber ins Kaufleuten dann wieder gegangen. Also und dann lieber zwei, dreimal da spielen. Ist doch egal. Und das war eigentlich auch richtig. Und ich glaube, dass so erklärt sich auch vieles, wie die Tournee heute aussieht, die ja jetzt dann beginnt. Dass wir im Grunde genommen viele bestuhlte Säle machen, viele klassische, traditionelle Konzertsäle, die für Sound gebaut worden sind und nicht für Sport und auch noch andere Sachen oder so. Ne? Dass man eben in Hamburg in die Laichhalle geht und dann lieber zweimal, ne? Statt in die Alsterdorfer Sporthalle, die ich eigentlich mag, aber die Leute mögen, nehmen die nicht mehr so an. Ich mochte die Backstage immer in der Sporthalle. Die war, fand ich irgendwie geil. Das waren diese tollen alten 60er-Jahre-Möbel, die waren super. Aber davon hat ja keiner was außer mir dann. Dass man also in Hamburg auch in den Stadtpark erstmal ging, ne? Oder jetzt in Köln in Tanzbrunnen, auch also Open Air ruhig macht, auch für viele Leute, auch für Tausende.
Aber ja, das vor allen Dingen zeigt, der Tourneeplan ist eine große Flexibilität. Mhm. Und entsprechend fahren wir ja auch nicht mehr mit einem Truck und zwei Bussen durch die Gegend, sondern fahren mit zwei Bussen und einem Anhänger. Und da ist eigentlich alles drin.
Ja, und das ist, was ja also mehrere Gründe hat. Also einmal kam Corona dazwischen. Können wir gleich nochmal drauf eingehen, was wie es in Corona sich darstellte. Aber es ist ja so, es ist ja auch eigentlich nicht so richtig einzusehen, warum man Dinge, die es in jeder Stadt gibt, sozusagen einlädt und mit vielen LKWs durch die Gegend von Stadt zu Stadt fährt. Also wir, vor allem, weil wir ja eigentlich nur Großstädte fahren. Ne? So. Klar müssen die das auch ran schaffen, aber das ist einfach mal was anderes, glaube ich. Das ist das eine. Also dass es ein bisschen umwelttechnisch ein bisschen smarter ist, wenn man einfach auf das örtliche Zeug, zumal du kannst nicht einheitlich, wie du sagst, man kann nicht einheitlich was mitnehmen für was die Szene Salzburg, die sowieso, glaube ich, eine Haus-PA haben und dann irgendwie sowas wie die neue Isar-Philharmonie
jetzt. Ja, du kannst, was du machen kannst, du kannst halt Pulte mitnehmen, aber dann hast du das Problem von Platz und dann reicht es in einem Anhänger nicht. Also man muss sich schon entscheiden, wenn man sozusagen so minimiert fahren will, dann muss man auf bestimmte Aspekte verzichten und sagen, das gibt es dann auch vor Ort. Halt,
Was es für die Crew unter Umständen wieder ein bisschen anstrengender macht das darf man auch nicht vergessen. Aber wo man dann aber auch einfach darauf achten muss, dass man die Leute gut bezahlt und dass man irgendwie ihnen ansonsten das alles ganz angenehm macht, so angenehm, wie es nur irgendwie geht. Ja? Dass man da nicht im Niveau zu anderen Künstlern irgendwie zurückfällt. Ne?
Ja, und Corona hat ja auch gezeigt, wie schnell so eine große Tour mit so vielen Verpflichtungen, die damit einhergehen, was du alles da schon mietest und planst und so weiter, wie schnell das plötzlich Makulatur ist. Ja? Und dann hängst du da mit den ganzen Verträgen, mit all diesen Sachen. Und das ist ja eine, hat ein bisschen die Runde gemacht, aber es hat natürlich einige Bands ganz hart getroffen. Ja? Ja. Und das ist wirklich böse gewesen. Ja. Und insofern. Aber ich glaube, das andere ist auch nochmal, ich muss sagen, ich fand ja am Anfang nicht so, ich mag ja auch das Große, aber ich muss sagen, die Vorstellung, dass man jetzt so autonom reist, wie so Jazzer oder wie früher so Blueser, ja, so die ersten Tourneen, sagen wir mal, wo so Pakete waren von Musikern, ja, und dann hat man sich die Sachen geteilt, so ein bisschen erinnert mich das daran und diese Autonomie, wie man da unterwegs ist, ich finde es eigentlich sehr schön.
Ja, wir haben immer noch zwei Busse, muss man sagen, also wir haben einen Bus für die Crew, in dem sie auch schläft. Weil die gerne früh bei der Venue sind, die müssen früher da sein und die wollen auch nicht so früh morgens aufstehen, weil sie da im Hotel geschlafen haben und dann erst noch fahren müssen. Ja. Deshalb wollen die gerne über Nacht fahren, im Liegen aufbewahrt werden, sozusagen im Liegen fahren. Dann haben die den ganzen Tag noch vor sich und haben auch echt viel mehr Zeit und so. Das ist halt wichtig, während wir das nicht machen. Wir sind keine Busschläfer, wir sind die Leute, die ins Hotel gehen und dann auf dem Weg zur nächsten Stadt auch nochmal ein Dickerchen auf. Im Bus dann. Ja, deshalb ist das interessant immer. Interessant immer bei Elements ist immer, die wundern sich immer, die örtlich, da kommt immer erst diese riesen, luxuriöse, super geile Doppeldeckerbus mit der Crew drin.
Und dann kommt so ein
kleiner, schrabbeliger Hippie-Bus.
Ja, wir müssen kann man ja nochmal sagen, dass wir tatsächlich den Bus fahren, den wir seit wie lange fahren wir jetzt mit dem Bus?
So mit Franklin fahren wir seit ewig und drei Tagen. Ja, der kommt allerdings aus dem Umfeld von aus den 80er Jahren, auch noch von M Walking on the Water und so weiter. Ja. Da kommt der her aus Krefeld und das ist halt unser Busfahrer und unser Bus. Und das ist irgendwie geil. Ne? Also das ist, und das ist halt für die Band auch wichtig, dass wir brauchen ja auch keinen luxuriösen Bus, weil wir ja, wie gesagt, ins Hotel gehen und was soll's. Dann passt das schon. Ne? Und auch nicht so einen großen. Dann ist es so, dass natürlich auch dass die Albumtour als solche ein bisschen darunter leidet oder dass das Album als solche keine so eine große Bedeutung mehr hat. Du kannst zwar, ich war jetzt bei Depeche Mode, kannst du sagen, okay, das ist hier die Memento Mori Tour oder so, aber am Ende ist es natürlich auch bei einer Band, die es so lange gibt, wollen die Leute natürlich doch vor allem auch Enjoy the Silence hören, wollen wir mal ganz ehrlich sein. Das haben wir ja schon lange gemerkt, dass wir, wenn wir ein weißes Papier nicht spielen, echt ein Problem kriegen. oder Dame Horst oder am Ende denke ich immer noch nicht. Es gibt, man kann ab und zu mal wir haben ja viele alte Hits, man kann viele davon auslassen und man kann viele austauschen. Wir können die interessantesten Programme machen. Wir machen immer, auch bei dieser Tournee noch, spielen wir alle neuen Stücke. Das ist schon so. Aber man darf nicht vergessen, der Zusammenhang auch mit zunehmendem Alter einer Band und zunehmender Bekanntheit, der Zusammenhang zum aktuellen Album wird loser, wird geringer. Ne? Ganz zu schweigen davon, dass es Alben in dem Sinne ja eigentlich gar nicht mehr gibt, sondern nur noch Einzeltracks.
Ja, ne? Das wird wirklich interessant, ne? Ob sozusagen dieser Turnus, das Album kommt raus, dann gibt es die große Tour, dann gibt es die kleinere, dann gibt es die noch kleinere, dann gibt es noch ein paar Einzeldinger. Und dann kommt wieder die neue Platte nach 3, 4 oder 5 Jahren. Das ist eigentlich Usus für fast alle Bands in Deutschland, ja, ob groß, ob klein. Und durch Streaming, durch die veränderten ökonomischen Bedingungen, kann man sich jetzt ja vorstellen, man bringt jetzt ein Stück raus, dann bringt man noch ein Stück raus und vielleicht sammelt man das auch irgendwann in der Platte, aber dann sind die alle schon erschienen. Das heißt,
man hat die auch schon mal live gespielt.
Genau, dann, ja. Und also wie verhält sich das? Wie verhält sich das auch mit Zuschauern? Kommen Zuschauer, gibt es dann so eine Ballung, weil das neue Stück rauskommt? Ich nehme kaum an, ne? Das ist ja nicht die neue Platte. Gibt es so eine Kontinuität, weil man einfach darauf achtet, nicht an denselben Orten zu oft zu spielen, sondern das sorgsam verteilt. Das wird anders und das wird spannend.
Also ich finde, für mich ist das jetzt schon so ein bisschen diese Tournee, die wir jetzt hier haben, ist schon der Beginn so ein bisschen einer neuen Epoche, weil wir einfach versuchen, dem gerecht zu werden, was wir in den letzten 30 Jahren gelernt haben über die Band und wie sie sich entwickelt hat und wie die Leute drauf sind, die das mögen, so eine Musik, und dass man das irgendwie zusammenbringt. Auch dass man die Kapazität, was worin wir immer gut waren, das mal zur Ökonomie von Tourneen, weil mit einem steht und fällt die Tournee. Gerade wenn du die eigene PA mitnimmst, das wir ja bis jetzt immer gemacht haben, du darfst auf keinen Fall zu große Venues buchen. Weil wenn du nämlich zu große Venues buchst und dann bist du aber doch nicht so populär, wie du dachtest, und dann sind die nur halb voll, ist das für alle Beteiligten. Es kostet wahnsinnig viel Geld. Das nervt aber auch alle. Das macht niemandem Spaß. Das Publikum da, oh, keine Stimmung aufgekommen. Du selber denkst so, oh fuck, nur halb voll. Dann hast du diese riesen Bühne, dann hast du diese riesen PA aufgebaut, das ganze Lichtgeraffel und so. Ne? Das ist auch schwierig. Und das generell, wir jetzt ja auch an so einen Punkt kommen, also durch Corona auch, wo ja die Veranstaltungswirtschaft stark gelitten hat und sehr viele Corona-Hilfen bekam, die aber jetzt zum größten Teil auch zurückgezahlt werden müssen, dass die jetzt echt teuer werden, weil die sagen, ey, sorry mal, es gibt zwei Möglichkeiten, entweder wir rufen jetzt diese Preise auf oder wir machen den Laden gleich zu. Und da sind auch Unterkapazitäten mittlerweile da, weil viele auch schon gleich zugemacht haben. Und das ist, oder weil viele jetzt auch unterwegs sind und Sachen noch nachgeholt haben und so. Das heißt, im Augenblick ist es auch so, dass die Konzerte nochmal deutlich teurer werden, weil wir einfach diese Kosten haben. Dazu kommen natürlich auch sehr positive Entwicklungen. Mindestlohn für Stagehands und Security-Leute, was bedeutet, dass die natürlich da auch die Preise steigen, was ich aber auch genau richtig finde. Ich finde es nicht gut, wenn man seine Kalkulation sozusagen auf dem Rücken anderer Leute, dass die so wenig Geld verdienen. Wir machen gerade Stagehands und so, die sich da echt in den Wolf arbeiten. Ne? Das Licht ist teurer geworden, ist aber heute zum Beispiel viel weniger Energie. Früher waren es diese heißen Lampen, gerade in den Clubs, die haben einem die Augenbrauen weggebrannt. Heute ist das LED, das ist irgendwie cool, finde ich gut. Und die müssen auch nicht mehr so groß und schwer sein, aber trotzdem ist es so, dass das alles jetzt sehr teuer geworden ist. Und deshalb, wir kriegen das natürlich auch mit. Wir haben ja auch die Preise jetzt, wir nehmen Grundpreis 50 Euro. Und dazu kommen immer noch die Vorverkaufsgebühren. Durch CTS zum Beispiel kommst du auf 60 Euro in der Preisklasse. Es gibt ja auch noch teurere bei so bestuhlten Seelen gibt es ja auch noch höhere Preisklassen. Die nehmen also ungefähr 20% mittlerweile, die Ticketing-Sachen. Ja. Dafür musst du gut, dafür ist es aber eben bequem. Es gibt keine Konzernkassen mehr, aber früher musste man halt da hingehen und das Ding dann kaufen, das Hardticket und so weiter. Es gab neulich dieses Ding mit dem dieses Fernsehding mit der Ökonomie sozusagen des Musikgeschäfts, und die nicht nur erstaunt waren, dass auch die anderen was verdienen. Ich aber sage, ja, nee, das ist genau der Punkt. Diese Security-Leute und so, die wollen auch was verdienen. Und auch die werden aus den Tickets bezahlt. Woraus denn sonst? Ja, also klar, es landet bei uns, dass, wenn wir richtig Glück haben, wenn es richtig gut läuft, dann landet bei uns ungefähr ein Viertel der Umsatzsumme landet bei der Band. Wenn wir Glück haben, meistens eher so 20%. Das ist immer noch sehr viel Geld. Dafür muss eine alte Frau lange stricken. Mhm. Und wir können aber ja auch nicht dauernd so eine Tournee machen. Wir können das ja nur so, ne, eigentlich in dieser Form, wie jetzt dieses Jahr, können wir eigentlich nur alle 3-4 Jahre machen. Und dazwischen ist so, können wir Sachen reinfüllen, aber das ist jetzt sozusagen der Moment, wo wir das Heu auch für den langen, dunklen Winter reinholen müssen. Und deshalb ist das auch in Ordnung. Aber es ist tatsächlich so, und das war immer so, auch als es noch richtige Schallplatten und Vinyl und keine CDs und so. Es war immer so, dass man das Geld natürlich auf Tourneen verdient hat. Das galt für alle eigentlich. Bis auf die Beatles, weil die nicht mehr live gespielt haben. Naja, weil das ja auch damals noch so eine blöde Übergangszeit war, wo sie über Stadionlautsprecher gespielt haben und so. Ansonsten gibt es die Versicherung, wir haben eben jetzt Jens Koopmann seit 1988 als Agenten. Der hat uns Peter Schmidt, der aus Bremen, damals dann, weil er selber wollte, denn er ist nach Zypern gegangen, um eine Kneipe aufzumachen, und hat dann uns Jens Koopmann empfohlen. Der macht das seitdem, also seit 88, das ist lang, 35 Jahre, und das ist auch gut. Es gibt eine große Konzentration im Veranstaltungsgeschäft, irgendwie durch diese CTS-Geschichte, die sich auch an ganz vielen Agenturen beteiligt haben. Das ist bei Koopmann nicht so. Der hat da nicht an die verkauft. Ich weiß auch gar nicht, ob wir es gewollt hätten, aber das Tolle ist bei so einer Agentur, da sind wir halt, werden wir halt besonders gut behandelt, weil wir eigentlich das beste Pferd im Stall sind. Nein, das ist irgendwie geil. Weil wenn du in so einer Riesenagentur bist, dann bist du einer von vielen, und wenn du Pech hast, vergessen die dich. Ne? Und was das die Vorverkaufsgebühren betrifft, tja, wir haben immer auch andere, oder oft auch, wenn es ging, andere Möglichkeiten des Online-Ticketings angeboten. Die waren zum einen nicht unbedingt billiger, aber selbst wenn, sind die meisten Leute immer noch zu CTS gegangen, weil das der einfachste und bequemste Weg ist, und es ist auch nicht ganz ungerechtfertigt. Muss man auch mal in Schutz nehmen. Es ist zwar dreist und bescheuert, eine Selbstausdruckgebühr zu verlangen. Das ist einfach Dummheit, aber dass sie grundsätzlich machen, die keine, jetzt nicht obszöne Gewinne, erstens, und zweitens, ist dieser Online-Scheiß ist echt teuer. Das ist wahnsinnig teuer, diesen ganzen Kram da zu stemmen. Ist unglaublich kompliziertes Geschäft eigentlich, mit diesen ganzen Saalplänen und diesem ganzen Kram. Und es ist wirklich nicht so, dass da kein Mensch arbeitet und dir nur das irgendwie so ein, das kann, macht keine künstliche Intelligenz, das machen Leute. Du hast
aber keine Aktien davon.
Nee, aber ich bin. Aber sie haben ihr Hauptquartier in Bremen, ganz fett neben den Wallanlagen.
Ja,
weißt du?
Bremen-Lobbying.
Ja, so nein, was ich mir sagen will, ist, man kann sich ja die Frage stellen, weil einerseits kann man über diese Leute meckern, und es gibt gute Gründe. Es ist nicht alles Gold, was da glänzt, wirklich nicht. Aber man muss sich auch klar, man darf ja nicht verlogen sein, wir arbeiten ja mit denen. Warum tun wir das denn? Weil wir wissen, dass die Leute das am ehesten annehmen. Das ist eben
ja, das
so.
Hat ja Nani, unsere Tourmanagerin, beim letzten Treffen auch gesagt. Es gab das Angebot von Hardtickets, war sogar billiger. Ja. Und es ist nicht angenommen worden.
Ja. Und das finde ich auch in Ordnung, weil das ist eben so. Und letztendlich ist es genauso Teil der Sache, wie dass wir eben diese Hallenmieten bezahlen aus den Tickets, und das alles, die örtlichen Veranstalter, die Werbung, die Plakate, alles wird, und die Leute und die Crew und das Material, alles wird aus diesen Tickets bezahlt. Das darf man nicht vergessen. Na. Und tja, das wäre das. Gut, wollen wir noch, gibt es noch irgendwas, was ich vergessen habe? Wir können noch über Corona reden, aber ich habe keine Lust, ehrlich gesagt. Nee, kein Bock.
Das haben wir schon, glaube ich.
Ja, das war alles schon mal irgendwann.
Ja, ich glaube, das Thema ist erschöpfend
behandelt worden. Man muss auch mal in die Zukunft gucken, nicht immer nur zurück zu Corona. Ja, dann haben wir hier mit Podcast Nummer 17, nämlich mit dem schönen Titel Tourneen, ja, haben wir eigentlich erledigt. Will noch jemand was zum Thema Sex, Drugs und Rock'n'Roll sagen?
Nee, das verkneife ich mir.
Ich habe es immer geliebt, wenn wir aus dem Proberaum raus auf eine große Bühne gingen, wo der Sound schön war. Ja. Das war für mich immer das wichtigste Erlebnis, muss ich sagen. Dass es also auf einmal der Sound, dass es so offen war und schön und kräftig und nicht so roch wie im Proberaum.
Ich fand immer toll, die Leute einfach, wenn die Leute da sind und die freuen sich so. Man merkt auch am Ende ist es so, it's the music, stupid. Natürlich ist Licht wichtig, natürlich, aber der Sound muss stimmen. Und wenn die Leute, wenn du merkst, was diese zum ersten Mal dann so merkst, eine neue Songs, was diese Songs und diese Musik bei den Leuten so anrichtet, das ist so toll. Ja, das ist echt, es gibt nichts Größeres. Deshalb ist im Grunde genommen natürlich die Tournee das Herzstück des Rock'n'Roll, mehr als alles andere.
Ja, und es ist ja wirklich, das ist ja wie, auf eine Art gibt es so einen Aspekt, dass das für mich so wie bezahlter Urlaub war. Also vor allem später, wenn dann alles so auch da war. Ne? Das war
mehr als Urlaub, Abenteuer noch zwischendrin.
Ja, aber auch so einen Hauch von Pauschalreise. Ne?
Ja, also hat ja natürlich der Hauch von Pauschal. Ja, du musstest dich plötzlich um nichts mehr kümmern. Ja. Eigentlich, das hatte was, und das hatte Kreuzfahrt. Zur Folge, genau, wie das Bändchen, all inclusive. Ja. Und das hatte zur Folge, dass wenn man nach Hause kam, das war wie so eine Vollbremsung mit Handbremse. Ja. Und plötzlich hieß es, abwaschen.
Kannst du mal abwaschen,
die Kinder oder so.
Ja, nimm du den mal.
Ja. Und ich habe noch eine kleine Geschichte. Später waren ja, unsere Kinder kamen ja dann auch mal mit hier und da und Lia ist mal gefragt worden in der Schule, und wo warst du im Urlaub? Und hat sie gesagt, ich war auf Tour.
Ja, genau.
Das hat immer noch so, das war so, oh, okay, wow.
Ja, gerade diese Sommertournee, ne? Also der Sohn ist auch mal, beide Kinder sind mal mitgefahren bei verschiedenen Tourneen. Gerade diese Sommertourneen, wo man sozusagen auf diesen Open-Air-Sachen landet, auf so einem Acker, was weiß ich, bei Ulm oder so, wo sie so ein Festival machen. Aber eben kein Festival, sondern eins, wo du an dem Abend alleine spielst, was ja die tollsten eigentlich sind. Und das war einfach so, das war wirklich wie so ein Urlaub. Natürlich auch so ein Hauch von Camping, weil du nur in diesem Bus schläfst und so. Aber das ist natürlich für Kinder, war das super, ja. Also wenn die, und natürlich, das war das meist die Ferien, wo sie das dann auch machen konnten.
Und die haben genau das gemacht, was ich vorhin beschrieben habe, als wir das erste Mal Catering hatten, dass ich die Sachen mit nach Hause genommen habe. Das habe ich ja dann irgendwann sein gelassen, weil ich wusste, das kommt auch morgen wieder, sind die Sachen da. Aber die haben tatsächlich eingepackt.
Ja, Süßigkeiten, da sind alles eingepackt. Ja, schon super. Okay, gut. Das war Podcast Nummer 17, Tourneen von Element of Crime im Rahmen der Podcast-Reihe Narzissen und Kakteen. Vielen Dank. Auf Wiedersehen, bis vielleicht zum nächsten Mal. Mal sehen, was das dann wird. Tschüss.
Bis dann. Tschüss.
Tschüssling.